Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Nationalsozialismus, vor allem aber mit dessen Aufarbeitung. Wir Wunderkinder von Kurt Hoffmann.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning. Das ist meine bescheidene Wenigkeit. Hallo Lukas.
Hallo Lukas. Ich freue mich wieder hier zu sein zum heutigen Podcastchen zur Folge Wir Wunderkinder aus dem Jahr 1958. Ist ein Film, den du ausgesucht hast. Und ich bin gespannt auf das Gespräch. Wir hatten relativ wenig Briefing, sonst setzen wir uns immer zusammen, erzählen uns mal so ein bisschen, was der eine oder der andere über den Film denkt. Heute machen wir das quasi on the fly. Ich bin gespannt, freue mich auf die Folge. Hab mich auch über den Film sehr gefreut, auch während des Sehens. Hat mir das wirklich schon sehr gefallen, hat mir viele Gedanken mitgegeben, die wir jetzt mal so ein bisschen veräußern können. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber als erstes kommen wir zu, bei mir steht einfach nur WHWZG, was haben wir zuletzt gesehen?
Ach, dafür steht das, okay.
Richtig. Ja. Ich würde mal sagen, Lukas, was hast du denn zuletzt gesehen?
Nix.
Gar nichts?
In zwei Wochen habe ich, glaube ich, keinen Film gesehen jetzt. Also es ist ja wirklich wieder zwei Wochen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, glaube ich, ne? Also Opera war genau vor zwei Wochen circa. Ja. Ich habe seitdem, glaube ich, wenn ich mich so... Ich muss gerade darüber nachdenken, weil ich das komplett vergessen habe, dass wir diese Kategorie haben. Und muss tatsächlich gerade darüber nachdenken.
Kein Kurzfilm.
Nee, also außer das, was wir auf Arbeit so machen, eigentlich nichts. Das sind aber jetzt keine Spielfilme oder Dokus oder sowas. Ja. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe nur zweimal Wir Wunderkinder nochmal gesehen. Ich habe dir meine Blu-ray gegeben, aber das sei gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das rechtens ist oder nicht. Auf jeden Fall gibt's den Film auf YouTube und da konnte ich mir auch mal angucken. Das ist jetzt natürlich qualitativ nicht das allergeilste Bild, also nicht vergleichbar mit dieser sehr schön restaurierten Fassung von Film- und Fernsehjuwelen.
Brillant,
Brillant.
Also ich sag mal, die digitale Aufbereitung eines Films, der aus dem Jahr 1958, hatten wir noch nicht gesagt, oder hatten wir vielleicht schon erwähnt. Schon gesagt, aber den Regisseur Kurt Hoffmann hat man, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das ist wirklich beachtlich, Also genau. Sah in Teilen wirklich einfach alt gemacht aus, aber selbst nicht alt. Also es sah so aus, als ob man irgendeine Zeit nachempfinden wollen würde. So scharf und so tief und kontrastreich sahen die Bilder aus. Also da haben diejenigen, die das irgendwie nachbearbeitet haben, wirklich eine gute Arbeit geleistet. Ja, sehr schön. Von Filmjuwelen, ne?
Genau, Film- und Fernsehjuwelen heißt, glaube ich, komplett. Die schreiben immer bei den Filmjuwelen, glaube ich, nur drauf. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich könnte jetzt nachgucken, aber bin zu faul. Das findet ihr auch so raus. Jedenfalls, nee, ich habe nur den Film zweimal gesehen. War jetzt zwar nicht die allerbeste Qualität im Vergleich mit der Aufbereitung, aber ich kenne den Film auch schon sehr, sehr gut. Ich habe den ein paar Mal gesehen in meinem Leben bisher, ja. Von daher kann ich die Frage, was wir zuletzt gesehen haben oder was ich zuletzt gesehen habe, direkt an dich zurückgeben.
Okay. Ja, das kannst du gerne machen. Ja. Ich würde auch mal eine Frage zurückstellen. Möchte ich nämlich noch unglaublich gern fragen, wie du auf den Film gekommen bist, warum wir den heute besprechen, was es da vielleicht für Gründe gab. Aber erstmal, ich habe zwei Filme gesehen, die ich hier auf jeden Fall erwähnen kann. Man sieht ja immer mal irgendwie so ein bisschen was im Fernsehen, in den sozialen Medien, auf YouTube und so weiter. Das Ganze müssen wir hier nicht erwähnen. Das sind meistens Ausschnitte, Episoden aus Filmen. Da bin ich auch bei Letterboxd, also bei dieser Online, Portal, Streaming, Videothek, Bibliothek, sehr umtriebig und log wirklich auch nur die Filme, die ich von vorne bis hinten sehe. Wenn ich da mal irgendwie im Fernsehen einschalte und da läuft ein Film schon seit einer halben Stunde, ich den aber bis zu Ende schaue, dann kommt der nicht da rein. Auf jeden Fall habe ich ganz Terminator 2 gesehen, Judgment Day. James Cameron 1991. War einfach wieder mal so ein liebgewonnener Rewatch. Hatte ich einfach mal wieder das Bedürfnis, nachdem man ratlos ins DVD-Regal geschaut hatte, was könnte man denn heute mal schauen, kam dann einfach, komm, guckst dir Terminator 2 an, hast du zwei Stunden lang eine wunderbare Unterhaltung, nostalgischen Filmgenuss, der sich auch nicht abnutzt. Hab den als Kind schon relativ häufig gesehen und hab mich da bei den ein oder anderen Szenen, kann ich mich noch ganz gut erinnern, teilweise sogar gegruselt. Also es gibt ja schon so ein paar wirklich körperliche Gewaltspitzen. Und ja, das Ganze wirkt natürlich heute mit einem anderen Blick immer noch umwerfend und diese inzwischen ikonischen Shots und diese wirklich klasse Score machen das immer wieder zu einem sehr entspannten und genießbaren Filmerlebnis. Deswegen, das ist auch so ein Evergreen. Geht einfach immer. So Terminator 2 kannst du immer angucken. Ja, Teil 1 hatte ich auch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mal gesehen. Fällt ein bisschen ab, muss ich sagen. Hat mir nicht ganz so gefallen. Teil 2 hat da nochmal irgendwie mehr Pathos und mehr Schmiere, mehr Grease. Das macht irgendwie nochmal ein Stück mehr Spaß und ist halt ein größeres Sex-Appeal. Ja. So als Film an sich.
Ich glaube, der erste ist auch noch deutlich näher eher an einem Horrorfilm als an einem Actionfilm. Mhm. Ne? Also das erinnert ja in Teilen schon eher so an diese Michael Myers-artige Gestalt aus Halloween oder sowas. Ne? Und es gibt ja im zweiten Teil hast du ja sozusagen fast schon dieses Duell, auf das dann irgendwann zulaufen wird, ne? Zwischen Arnold Schwarzenegger und ach, wie heißt der den T-1000 spielt?
Ja.
Auf jeden Fall zwischen T-800 und T-1000. Ja. Irgendwas mit Patrick oder Patricks? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe es irgendwo im Hinterkopf. Vielleicht komme ich noch drauf im Verlauf der Folge. Aber mir hat Terminator 1 tatsächlich immer so ein bisschen besser gefallen, okay. Weil da dieses Ausgeliefertsein eigentlich den Kräften des vor dem T-800, das ist eigentlich so das, was ich spannend daran finde, dass man im Prinzip nichts gegen diese Maschine machen kann, außer wegzulaufen. Und in Terminator 2 steht ja schon Arnold Schwarzenegger so als der Gute dann da,
natürlich,
der das im Zweifel auffangen könnte, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein sehr unterhaltender Film, der jetzt auch vielleicht ein bisschen pathetisch ist oder auch ein bisschen kitschig ist und noch so diesen späten 80s-Vibe so in sich drin trägt, auch wenn wir irgendwie Anfang der 90er sind, funktioniert das Ganze noch unglaublich gut als einer der, vielleicht größten, besten Blockbuster, wenn man jetzt irgendwie mal die Top 20 aufzählen würde. Machen wir jetzt nicht. Aber da würde Terminator 2 bei mir zumindest und bei recht vielen anderen, denke ich mal auch, jedenfalls, wenn man das mal so beäugt, auf IMDb oder bei Letterboxd, da ist der wirklich noch ganz vorn dabei. Zu Recht, ja. Genau. Jetzt klingelt nochmal die Klingel. Ich hoffe, das hat man nicht allzu laut gehört. Ja, wir sind hier werktags in einer kleinen Wohnung. Da ist auch mal ordentlich Betrieb. Ja, aber weiter geht's mit dem zweiten Film. Ein Film, den man vielleicht gar nicht so kennt. Death Sentence. Todesurteil auf Deutsch. Aus dem Jahr 2007. Ein Thriller mit Kevin Bacon. Regisseur ist jetzt nicht weiter namhaft. Es geht um eine typische mittelständige amerikanische Familie, die im urbanen Raum lebt. Die Söhne sind begeisterte Eishockeyspieler. Und auf dem Rückweg von einem Eishockeyspiel, Vater und Sohn sitzen im Auto, das Spiel wird noch ausgewertet, der Sohn wird noch richtig gepusht, aus dir wird noch was ganz Großes, du kannst mal eine wirklich große Nummer im Eishockey werden, du musst nur an dich glauben und so weiter und so fort und deine Familie wird dich vermissen, bla bla bla. Kommt zu einem Halt an einer Tankstelle, der Sohn darf sich einen Milchshake holen, der Papa tankt das Auto auf und während dieser Begebenheit findet ein Raubüberfall auf die Tankstelle statt und der Sohn kommt dabei zu Tode, wird ermordet durch eine große Schnittverletzung, die auch teilweise zu sehen ist. Und dem Ganzen schließt sich natürlich eine riesige familiäre Tragödie an und das Ganze wird jetzt durch die Justiz abgewickelt. Aber allerdings nicht in dem Maße, wie das Ganze, sag ich mal, so mit diesem Gerechtigkeitsempfinden eines Normalbürgers, eines wirklich oder eines emotionalisierten Normalbürgers, der da im Kinosessel sitzt und sich das Ganze anschaut, vielleicht einem typisch amerikanischen Bürger, Genüge wäre. Denn es wird nur gesagt, ja, irgendwie kann man das nicht so ganz beweisen. Vielleicht haben sie das ja auch nicht richtig gesehen. Sie standen ja draußen am Auto, sie konnten ja gar nicht wissen, was darin abgeht. Vielleicht wurde das auch irgendwie motiviert, dieser Mord von ihrem Sohn selbst. Naja, wir können da jetzt nicht die Höchststrafe verhängen, sondern irgendwie 3-4 Jahre im besten Fall oder wenn wir mit dem Anwalt des Täters einen Deal eingehen, vielleicht 6 Jahre. Und naja, da wurde eben so ja, das Justizsystem, die Judikative so ein bisschen aufs Korn genommen. Und das reicht Kevin Bacon als aufgepeitschten Vater natürlich nicht. Und er nimmt das Gesetz selbst in die Hand und greift zur Selbstjustiz, spürt diese Bande auf und wird nach und nach auch zum Terminator. Und wird einen nach dem anderen wirklich auf brutale Art und Weise umbringen. Und damit ist in der Denke des Films dem Ganzen dann Genüge getan. Alle können wieder zufrieden aufatmen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge den Film verlassen. Ist ein durchaus unterhaltsamer Film, der tragisch ist, der teilweise spannend ist, aber der auch, wie man das vielleicht jetzt schon rausgehört hat, stellenweise auch verboten dumm ist. Verharmlosung von Selbstjustiz ist vielleicht schon mal so ein Motiv des Films, über die man diskutieren kann. Selbstjustiz als moralisches, valides Mittel kann man ja durchaus als problematisch reflektieren. Wenn der Staat versagt, ist es dann ja die Gewalt, die Verrohung des Bürgers, der dann selbst zur Tat schreitet und wieder für Ordnung sorgt, für Recht im Staat sorgt und so weiter und so fort. Also propagiert da schon eine gefährliche Idee, die ja durchaus auch stattfindet. Also hier wird ja kein Problem gezeichnet, das irgendwie nur in einer Fantasie existiert, sondern ich sag mal, diese Fälle der Selbstjustiz gab es ja sicherlich, gerade in Amerika, in den USA, zu Hunderten oder zu Tausenden in den letzten Jahrzehnten. Und ja, durch dieses niedrige und affirmierende Reflexionsniveau macht es das wirklich zu einem, ja, schon okayen Film. Den kann man sich schon angucken, das funktioniert schon, der ist schon nicht schlecht gemacht. Ich meine, man hat auch immerhin Kevin Bacon überzeugen können, der durchaus ein verdienter Hollywood-Schauspieler ist, daran teilzunehmen. Aber wenn man dann doch das versucht, das Ganze mit einem etwas kritischen Blick zu diskutieren, dann kommt man schnell darauf, dass der Film da sich doch, zu viel Gewalt und Verharmlosung verleiten lässt. Aber ja, ich habe mir angeguckt, war ganz okay.
Also du würdest sagen, dass dieser Film diese Selbstjustiz auch in keinster Weise irgendwie kritisch beäugt?
Überhaupt nicht, nein. Das ist das Mittel, der Staat versagt, zu dem der Otto-Normalbürger dann halt greifen kann, um für Gerechtigkeit, um den Tod seiner Liebenden zu sühnen.
Ach ja, das ist krass.
Also, okay. Was anderes passiert da nicht. Ich kann mir noch vorstellen, dass das Ganze, ich glaube, am Ende wurde das dann auch aufgedeckt und Kevin Bacon muss dann auch irgendwie in den Bau und so weiter und so fort. Aber er sitzt dann da auf der Anklagebank, ist quasi selbst zum Täter geworden, okay. Und hat dann auch kurz geschorene Haare, so ein paar Narben, ein paar Schramm im Gesicht. Aber das war es dann auch schon. Das ist halt also wirklich eine hanebüchene Aufarbeitung oder ein hanebüchener Impetus, der, sag ich mal, über 100, 110 Minuten dort versucht wird zu installieren. Reicht mir nicht, dass ich sage, okay, wir gehen hier wirklich mit einem geweiteten Blick raus, sondern hier geht es wirklich darum, sich am Leid von Tätern zu erfreuen,
nenne ich. Spannend, weil es ja eigentlich, was diese Selbstjustiz-Sachen angeht oder das Thema, gerade im amerikanischen Kino mit dem New Hollywood eine gewisse filmhistorische Tradition eigentlich gibt, indem man eigentlich die Gesellschaft an sich erstmal als das Böse dargestellt hat, was dann im Prinzip nicht vernichtet oder zerschlagen werden muss, aber was eben aus einem Menschen jemanden macht, der zu solchen Mitteln greift. Mhm. Also wenn man an Taxi Driver denkt beispielsweise, oder an Death Wish, die waren da anscheinend ein bisschen weiter als das, was du da angeschaut hast. Also klingt zumindest jetzt für mich so, weil ich habe den nicht gesehen,
ich kenne den nicht. Würde ich auch sagen, es gibt ja neuerlich auch Kinofilme, wie zum Beispiel John Wick oder Equalizer mit Keanu Reeves oder Denzel Washington, die ja, sage ich mal, auf einem ähnlichen Prinzip basieren. Ja, also dort wird ein Hund getötet oder es kommt halt irgendwie zu einer gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, die Welt verroht und so weiter und dieser alte Mann in Persona von Denzel Washington will dann aufräumen und gegen Bandenkriminalität, gegen das Prostitutionsmilieu und so weiter vorgehen. Ja, also das sind Filme, die gerade, denke ich mal, im amerikanischen Raum mit diesem Second Amendment funktionieren. Aber dann hier, ich denke mal, im etwas gemäßigteren, vielleicht auch pazifistischeren Europa dann durchaus und zu Recht auch kritisch aufgefasst werden und dann vielleicht auch wirklich nur zur Unterhaltung dienen, insofern man das dazu schon in der Lage ist, das zu reflektieren. Die Filme sind dann meistens ab 16 oder 18 freigegeben, dass man da schon so eine Reflexionsebene erreicht hat, dass man genau ausschließen kann, dass sowas auf die Art und Weise, wie es da stattfindet und politisiert wird, nicht okay ist, weiß ich nicht. Aber die Filme gibt's ja dennoch. John Wick muss man zugutehalten, das Ganze findet ihr auf schon so einem stilisierten und fast schon neutralen oder sterilen Raum statt, in diesen wirklich hergerichteten Arrangements von irgendwelchen riesigen, fast schon traumartigen, märchenhaften, super ausgeleuchteten, aufbereitenden Kulissen, was dann auch über Stunden geht und so weiter, und das Ganze eigentlich zu so einem Superheldenfilm in so einer Alltäglichkeit macht. Das passiert hier nicht. Hier geht es wirklich um Familie, hier geht es wirklich um familiäre Motive, um den Hass, den jeder bitte in sich spüren soll, wenn seine Geliebten auf ungerechte Art und Weise getötet und dann letztlich mit einem falschen Justizurteil bestraft werden.
Ja, eine ähnliche stilistische Überhöhung hatten wir ja auch bei Mandy, den wir hier besprochen hatten. Wobei der das ja auch nicht wirklich kritisch einordnet, ne, sondern seine Figur dann auch eher durch so eine, du hast es gerade als traumhaft beschrieben, auch durch so eine traumhafte Reihe von Setpieces im Endeffekt führt. Ne? Und ich musste auch gerade, wenn wir nochmal bei New Hollywood sind oder kurz danach zumindest, an Miss 45 denken, also die Frau mit der 45er Magnum, wo eigentlich dieser Rachefeldzug gegen alle möglichen Männer feministisch auf eine Weise kodiert wird, dass es eigentlich wirklich eher als eine Metapher zu sehen ist, diese Mordserie, die diese Frau dann vollführt. Also kleiner Hintergrund vielleicht, es geht in diesem Film darum, dass eine Frau eben an einem Tag von zwei Männern vergewaltigt wird. Also nicht zur selben Zeit, sondern sie wird auf der Straße erstmal sozusagen in so eine Gasse reingezogen und wird dort vergewaltigt und dann steigt bei ihr zu Hause noch jemand ein und sie schafft es, diesen zu überwältigen und er lässt dann seine Waffe fallen, nämlich die 45er Magnum. Und mit der geht sie dann auf einen Rachefeldzug, versucht Männer zu verführen im Endeffekt oder also das macht sie dann später, aber sie merkt dann eben, wie sie die ganze Zeit irgendwie beobachtet wird von verschiedenen Männern. Es hat so ein bisschen was von Roman Polanskis Ekel auch. Und lässt sich dann auf diese Spiele ein und bringt diese Menschen dann um. Ne? Und das hat so kodiert diesen Rachefeldzug sozusagen auf so einer gesellschaftlichen Ebene zu einem feministischen Motiv dann im Endeffekt. Ne? Und das kann man dann auch nicht ernst nehmen im Sinne von, dass tatsächlich, dass hier jemand tatsächlich versucht, Gesellschaft zu zersetzen im Sinne von, oder wirklich Menschen umzubringen, ne? Oder irgendwie diesen Rachefeldzug zu rechtfertigen, wenn er jetzt in einer echten Welt zum Beispiel stattfinden würde oder sowas, ne? Also würde ich zumindest sagen.
Ja, also auch in dem Beispiel Mandy, also da wird ja, sag ich mal, so diese persönliche Katharsis der Figur Nicolas Cage, sag ich mal, auf so eine Art und Weise entfremdet und wirklich verkünstelt, also es ist ja so ein derart artifizieller Film, der in Räumen stattfindet, die ja so in der Realität eigentlich nicht zugegen sind, dass er irgendeine Alltäglichkeit und irgendeinen moralischen Median, der irgendwie in der Gesellschaft ansässig ist, ja gar nicht irgendwie aufgreift, sondern das Ganze findet ja, wie gesagt, auf einem sehr artifiziellen Terrain statt, hier an dem Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Also ist halt einfach, okay, die wird Unrecht getan, also wehr dich, mach was. So, diese Trump'sche Logik, mehr oder weniger. Fight, ja. Mhm. Okay. Das wäre es erstmal dazu gewesen. Death Sentence gibt's frei verfügbar auf Prime Video. Also kann man sich durchaus angucken, ist ab 18 Jahren freigegeben. Geht wie gesagt nicht allzu lang. Kann man mal reingucken, wenn einem Filme wie The Equalizer oder John Wick vielleicht zusagen, an aktuelleren Vertretern. Genau, das wäre soweit von mir gewesen. Bevor ich zur Rahmen- und Binnenerzählung komme, du hast ja jetzt den Film Wir Wunderkinder ausgesucht. Warum?
Ja, der Anlass war ja so ein bisschen bei mir, dass wir jetzt hier in Thüringen so ein Wahlergebnis hatten. Erstmal. Und ich hatte erst überlegt, es gibt da diesen Film, den der aktuelle Vorsitzende der AfD hier in Thüringen, Björn Höcke, veröffentlicht hat auf seinem frei verfügbaren öffentlichen YouTube-Kanal, was so eine Art Dokumentation ist über sein Dasein, so seine Arbeit als Politiker. Es gibt auch kleine, wenige private Einblicke. Und mich hat das interessiert, ich habe mir das angesehen. Und fand das sehr spannend, wie viele Aspekte von faschistischer Ästhetik, faschistischen Themen, die man direkt auch auf diese ersten oder auf die Nazi-Zeit, auf diese Filme zurückführen kann, wie viele sich davon da drin finden. Und dann hatte ich eigentlich erst überlegt, diesen Film mal hierher zu bringen, so in den Podcast. Aber dann dachte ich mir, hey, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir über einen guten Film sprechen, tatsächlich. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja mal an der Uni ein Seminar hatte, eine Vorlesung hatte zum Nachkriegsfilm, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR dann. Also wo wir im Prinzip der Frage nachgegangen sind, inwiefern hat sich der Film in Deutschland nach dem Krieg, nach der Nazizeit verändert oder inwiefern wurden vielleicht ähnliche Themen fortgeführt sozusagen? Ähnliche Themen, inwiefern finden sich gleiche stilistische Merkmale wieder? Gerade vor dem Hintergrund, dass sich ja organisationstechnisch gar nicht so viel geändert hat. Ne? Also wie man das so oft hatte, in diesen ganzen Beamtenpositionen und so weiter saßen ja die ganzen Nazis von früher dann auch weiterhin drin. Natürlich ist diese Ideologie auch nicht komplett aus den Köpfen verschwunden dann so schnell. Und das war halt bei der UFA eben ganz genauso. Bei der DEFA hat man das relativ schnell entnazifiziert, tatsächlich. Aber bei der UFA waren es eben die gleichen Leute. Und da fand ich Wir Wunderkinder, den wir in diesem Zusammenhang geschaut haben, am beeindruckendsten, weil das so einer der Filme war, die eben Ende der 50er Jahre zum ersten Mal sich kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben, in Deutschland zumindest. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, Rosen für den Staatsanwalt von Wolfgang Staudte wäre noch so ein Film, oder auch Die Brücke von Bernhard Wicki, das sind alles Filme, die das zum einen thematisch sehr, sehr stark aufrollen, zum anderen aber auch ästhetisch wunderbare Mittel finden, um eben diese Ideologie einer Volksgemeinschaft, sage ich mal, so wunderbar zu zersetzen. Also bei Bernhard Wickis Die Brücke ist es zum Beispiel so, also kurz zur Handlung, es geht darum, dass ein Dorf überfallen werden soll. Ich meine von der russischen Armee, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, welche Armee war. Es war auf jeden Fall eine der Alliierten. Und es ging darum, dass dieses Dorf evakuiert wird und zurückbleiben eben ein paar Junge, die kurz vorher in die Armee aufgenommen wurden, in die deutsche Armee. Und die sollen eben diese Brücke verteidigen und sollen dafür sorgen, dass keine Soldaten über diese Brücke überqueren, die sich direkt an dem Dorf befindet sozusagen. Und am Anfang sind die noch total begeistert. Man sieht sehr viele gemeinschaftsbildende Aufnahmen, kann man sagen. Also keine Ahnung, dass irgendwie eine Figur sagt, Heil, ich will es jetzt nicht aussprechen, ja. Wisst schon, also diesen Nazi-Ruf ausspricht, und dann machen die halt alle das Gleiche und sind dann auch im Bildkader zu sehen und bilden auch in einer kleinen Form diese Ornamente, die man ja aus der Nazi-Zeit ganz gut kennt, diese Massenornamentik, wie man sie bei Filmen von Leni Riefenstahl zum Beispiel findet. Und dann sind wir an der Brücke und auf einmal gibt es super viele ästhetische Elemente innerhalb des Bildes, die eben diese Figuren dann auftrennen. Also, dass zum Beispiel eine Figur ganz rechts ist, da ist dann ein Laternenpfeil davor und dann ist die nächste Figur und dann ist eine Figur mal im Vordergrund, mal im Hintergrund und so werden diese Figuren eben aufgetrennt. Ja? Also das ist schon mal sehr spannend und das ist aber einer, den ich nicht in diesem Seminar, in dieser Vorlesung gesehen habe, sondern erst im Nachhinein mir erschlossen habe, genauso wie Rosen für den Staatsanwalt. Und Wir Wunderkinder war so ein Film oder war der, den ich von den allen so am besten fand. Weil er im Prinzip noch diesen wunderbaren Schwenk geschafft hat zur Nachkriegszeit. Das macht Rosen für den Staatsanwalt auch, aber trotzdem das auf so eine satirische Art und Weise aufrollt und eben auch diesen Prozess versucht abzubilden von eben der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges über die Nazizeit bis hin in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges und das Wirtschaftswunder und so. Und ich muss auch sagen, dass das bestimmt auch einen Einfluss gehabt hat, dass es relativ viele Parallelen von diesem Film zu einem aktuelleren Film gibt, der sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, nämlich Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Was übrigens auch sehr spannend ist, nämlich der Bruno Tiches, weißt du, wer den spielt?
Femi?
Was?
Heißt der nicht Bruno Tiches?
Bruno Tiches ist der Junge, der sich sozusagen dann entwickelt in die Nazis, bei den Nazis auch aufgenommen wird. Stimmt. Also die zweite Hauptfigur, wenn man
Robert
so
will. Graf, ja, okay.
Robert Graf, ganz ja, genau, okay. Richtig. Und weißt du, wer das ist?
Also Graf hieß ja auch der Regisseur von Fabian und der Gang vor die Hunde.
War ganz das? Genau, das ist der Vater.
Der Vater.
Robert Graf ist der Vater von Dominik Graf, okay. Ganz genau, ja. Was da spannend ist, man sieht es so ein bisschen im Gesicht auch. So
Dominik Graf, stimmt, ist dann genau. Der Sohn Robert Graf.
Okay. Genau, man sieht, dass die so ein paar Ähnlichkeiten haben. Und Robert Graf war auch generell jemand, der bei diesen Filmen, die dann eben diese zeitkritisch beäugt haben, auch oftmals dann eben Rollen spielten. Also das war einer, der das auch relativ früh sozusagen erkannt hat und sich dann eher auf die andere Seite aufgemacht hat und eben auch in diesen ganzen Filmen, die dann eben den Nationalsozialismus relativ unkritisch behandelt hatten, eigentlich auch keine großen Rollen spielte. So, und das fand ich erstmal einen sehr spannenden Bezug so. Mich hat der Film damals sehr begeistert und ich habe ihn seitdem einige Male gesehen, muss ich sagen, und dachte, hey, ist doch eine schöne Gelegenheit, den mal hierher zu bringen.
Ja. Okay, sehr schön. Kommen wir mal ganz kurz zur Handlung, bevor wir hier ins Thema gehen. Na,
erzähl mir erstmal, wie du ihn fandest, würde ich sagen.
Ach so, ja, super gerne. Also ist ja erstmal ein Film von 1958, da muss man sich natürlich schon mal irgendwie drauf einstellen. Wir hatten jetzt zumeist Filme besprochen, die erstmal sehr spielfilmähnlich daherkamen, die zumindest in Farbe gedreht wurden und so weiter und so fort. Und wenn man dann schon einen Film von 1958 vor sich hat, dann muss man schon mal irgendwie so ein bisschen den Blick weiten, sich drauf einlassen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Also der Titel Wir Wunderkinder und quasi deine Vorerzählung, warum wir den Film schauen, wie wir den Film schauen und so weiter und so fort, musste ich erstmal so ein bisschen einordnen, habe mich da wirklich so versucht, so neutral wie möglich zu verhalten und habe den dann wirklich, der geht ja auch relativ kurz, vielleicht irgendwie also ein paar hundert, 108,
Stunde 40 Minuten. Oder so, ja,
irgendwie sowas. Ja. Und war dann aber sehr angetan. Zum einen, das hatte ich bereits gesagt, wie gut der Film aussieht, dann aber auch wie, für mich persönlich, wie frisch und wie elegant die Gedanken sind, die in dem Film so rumwabern, so im Subtext. Natürlich ist es erstmal auch völlig intendiert, eine recht simple Grundstruktur dieser Binnenerzählung, komme ich gleich noch zu. Das Ganze wird dann, wie gesagt, gerahmt durch irgendwie so eine Kabarettvorstellung. Die Geschichte, die da erzählt wird und wie es erzählt wird, hat mich auch so ein bisschen an Warum läuft Herr Amok erinnert. Man hat irgendwie so alltägliche Handlungen, man hat irgendwie Menschen, die in Dialekt sprechen, die irgendwie ganz genau in eine Region in und um München angesiedelt sind. Hat so ein bisschen was Heimatfilmmäßiges gehabt. Hm. Allerdings schon irgendwie in einem urbanen Münchner Raum. Dann hat man, wie gesagt, diese historischen Ereignisse anekdotisch mitbekommen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also das ist jetzt kein Film, der einen ja irgendwie konsterniert zurücklässt oder der ein flaues Magengefühl zu einem wirklich ernsten Thema erzeugt, sondern das ist ein Film, der so leichtfüßig dahergeht und der auch super gespielt ist von den Schauspielern. Also ich hatte ja schon gesagt, Hans-Jörg Felmy da in der Rolle des Hans Böckel hat das ja wirklich ganz großartig gemacht, mit wirklich so einem Wortwitz und so einer frechen Zunge, sich so durch eigentlich ja so diese schweren Themen und zwar so diesen Situationen so eine gewisse Leichtfüßigkeit denen zu verleihen, auch wenn man natürlich mit dem historischen Hintergrund heutzutage weiß, worum es da jetzt eigentlich geht und was da jetzt eigentlich vor sich geht und was da jetzt gerade stattfindet für ein Happening. Das fand ich ganz interessant und war wirklich erstaunt, wie frisch ein Film aus 1958 wirken kann. Ja. Und auch eigentlich wie modern und wie visionär, wenn wir uns darauf besinnen, dass der Film fast 70 Jahre alt ist. Ja, ja. Also das ist schon sehr beachtlich. Ja.
Sehr schön, alles klar. Das ist schön, dass ich dir eine Freude machen konnte.
Auf jeden Fall, nee, also das war wieder ein weiterer Augenöffner, genau eben, wie Warum läuft Herr Amok? Das sind so kleine Titel, die sagen mir nichts. Ich bin ja, sage ich mal, eher so einem populären Film angesiedelt, gucke ich mir auf jeden Fall sehr gern an. Eben auch im amerikanischen Film, muss ich auch gestehen. Und wenn dann mal immer so kleine Bonbons von dir kommen, dann freue ich mich immer sehr. Und das war auf jeden Fall einer davon, den ich mir auch schon auf die Merkliste gesetzt habe, dass der den Weg in mein Regal findet. Den würde ich mir auch gern in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren und so weiter, so als kleinen Begleiter bewahren. Ich würde einfach mal erzählen, worum es geht.
Genau.
Sehr schön. Also ich hatte ja schon beschrieben, es gibt... Wir befinden uns wahrscheinlich im Jahr 1958, im Erscheinungsjahr des Films selbst, sage ich jetzt einfach mal, das wird gar nicht so genau thematisiert, so kommt es mir jedenfalls vor und dort findet erstmal diese Rahmenerzählung statt, die über den gesamten Film hinweg uns begleiten wird. Es findet ein Bühnenauftritt statt, es gibt dort ein sogenanntes Zeremoniemeister oder Konferencier-Duo, diese Kabarettisten, die auch durchaus bekannt sind, Günter Neumann und Heinz Pauk, waren sogar zu der Zeit echte Kabarettisten einer Gruppe Die Insulaner, also anscheinend eine bekannte Kabarettgruppe. Und die geben dort ein kritisches, satirisches Bühnenstück erstmal zum Besten. Man befindet sich selbst mit der Kamera als Zuschauer quasi in der ersten Reihe oder genau mit auf der Bühne, blickt auf die zwei Kabarettisten, die dort durch lockere Kommentare, durch so eine Art Bänkelgesang ja, die Situation beschreiben oder eine Geschichte erzählen, die letztlich in der Binnenerzählung verankert ist. Und der Film schafft es jetzt, über mehrere Episoden oder Anekdoten, besser gesagt hinweg, die von den Kabarettisten erzählt werden, die Geschichte oder genauer 37 Lebensjahre der Figur des Journalisten Hans Böckel zu erzählen. Vorwiegend in München, im Zeitraum von 1913 bis 1900, ja, also bis in die 1950er Jahre, also so knapp 30, 40 Jahre, werden dort in verschiedenen Zeitabschnitten in kurzen Erzählungen erzählt, mithilfe des Lebens dieses Hans Böckel werden dort eben auch die historischen Ereignisse eingepflegt, wie zum Beispiel also Kaiserreich, Inflation, Aufstieg der NSDAP, Aufstieg Hitlers und so weiter, die Pogrome, die 30er Jahre, Bücherverbrennung, die Eugenik, Holocaust und so weiter. Also es ist vollgepackt mit diesen ganzen Themen einer Nachkriegserinnerungskultur, die vielleicht nicht in dem Maße berücksichtigt und aufgearbeitet wurden, wie es aus einer heutigen Sicht oder aus einer Sicht eines der 68er-Bewegung hätte passieren müssen. Und ja, genau diese Ereignisse werden eben durch unterschiedliche Mittel der Alltäglichkeit, der Liebe, so ein bisschen normalisiert. Also hier findet jetzt keine verstockte Verhandlung von historischen Ereignissen anhand eines generischen Lebens, dieses Hans Böckel statt, sondern wir haben hier innerhalb eines ja fast schon einfachen Unterhaltungsfilms wirklich immer einen satirischen Kommentar dabei und die darin enthaltenen Politika, die typieren dann wie gesagt immer genau die historischen Ereignisse, die der Film versucht anzuprangern. Genau. Und wir haben dort, wie gesagt, zu diesem Hans Böckel den Gegenspieler, den hat es bereits angesprochen, Bruno Tiches, auch eine der Hauptfiguren, die immer in den Episoden mit auftaucht, der quasi so als Gegenspieler dieses Klassenkampfs der Gemäßigten, sage ich mal, und der Nazis, das können wir gleich noch ein bisschen differenzieren, aufgreift. Und ja, das Ganze ist mit Sicherheit zweifelsohne irgendwie ein früher Beitrag, wie du das schon gesagt hast, zur Erinnerungspolitik der Nachkriegszeit. Und im weitesten Sinne soll es das erstmal zur Rahmenerzählung, zur Binnenerzählung, dass alles wirklich aus einem Guss wirkt, gewesen sein. Mhm. Genau, wir versuchen das jetzt natürlich irgendwie in aller Ausführlichkeit nochmal zu erörtern. So ein paar Schauplätze bin ich jetzt schon mal ein bisschen eingegangen. Aber soweit erstmal zum Narrativ des Films.
Mhm. Alles klar. Ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir anfangen, über den Film speziell zu reden, würde ich gerne noch mal so ein bisschen drüber sprechen, in was für einer Umgebung, in was für einer Zeit dieser Film eigentlich entstanden ist, beziehungsweise inwiefern sich da Bezüge finden eben zur NS-Zeit. Nicht im Sinne von, dass dieser Film jetzt Bezüge zur NS-Zeit an sich hat, aber inwiefern er aufgreift, diese Themen zur NS-Zeit. Und da muss man natürlich vorher ein bisschen was über den Nazi-Film generell erzählen, so im Endeffekt, ne? Also viele von euch werden natürlich oder werden wahrscheinlich Leni Riefenstahl so als Namen kennen. Das ist ja eine Regisseurin gewesen, die zum Beispiel Olympia gemacht hat oder Triumph des Films, sage ich schon. den erlebt ihr hier, den Triumph des Films, ja. Triumph des Willens natürlich. Zwei Filme, die aber sehr, sehr stilisiert sind, die auch als Monumente gelten sollen, als Kunstwerke wirklich und da so ein bisschen herausstechen. Es geht mir jetzt in der Erklärung eigentlich eher erstmal darum, herauszustellen, was wir hier eigentlich generell so für Filme hatten, die so normal waren für diese Zeit, um das mal so zu sagen. Ne? Und da kann man sagen, dass es verschiedene Genres gab, die in der Zeit des Nationalsozialismus besonders beliebt waren. Das ist zum einen der Heimatfilm mit Filmen wie zum Beispiel Der ewige Wald oder Heimkehr. Und die haben ihre Tradition bereits in Filmen, die, sag ich mal, vorher so in den 30er Jahren oder teilweise in den 20er Jahren veröffentlicht wurden oder sogar bis in die 10er, sehe ich gerade, wie Der Schläfer von Trutzberg, Die Geierwalli oder bestimmte Bergfilme wie Der heilige Berg zum Beispiel, nicht zu verwechseln mit Alejandro Jodorowskis Film natürlich, oder Die weiße Hölle von Pitz-Palü. Und das sind Filme, die besonders erpicht darauf waren, die Heimat sozusagen als einen kulturellen Raum bereits darzustellen und einen Gegensatz aufzubauen zur Moderne, die mit der Stadt kodiert war. Also es gibt zum Beispiel auch von Veit Harlan diesen Film Die goldene Stadt. Veit Harlan ist jemand, den viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben werden, in diesem Zusammenhang mit dem NS-Film. Und Die goldene Stadt, da ist es so, dass eine Frau beispielsweise auf dem Land lebt, in der Heimat sozusagen, alles ist natürlich sehr weiß und alles ist sehr idyllisch, so, ne? Es ist so diese wirklich, ja, diese ländliche Idylle, die vielleicht ein David Lynch kritisieren würde, sagen wir es mal so, ne? Also dieses Heilige und dieses, dieses wirklich als schön kodierte. Und sie zieht dann nach Prag und lernt dort dann sozusagen das Böse in der Stadt kennen. Es gibt Kriminalität und es gibt böse Liebhaber, die sie in das Unglück stürzen. Und dann will sie wieder zurück in die Heimat kehren, wird aber nicht mehr angenommen und bringt sich dann im Endeffekt selbst um, was im Auf passiert im Endeffekt, ne? Also sozusagen die Stadt und die Moderne als etwas Böses, Ablehnenswertes kodiert im Gegensatz zur idyllischen Heimat. Und da sind wir übrigens auch gleich bei was, damit wir das so ein bisschen mitlaufen lassen können, bei was wir bei Björn Höckes Film, ich weiß, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie er heißt, Der lange Anlauf heißt er, ne? Auch finden. Also wir haben begleiten ihn natürlich in seinem politischen Leben, auch in Erfurt und wenn er so durch die Bundesrepublik tingelt und so. Und das sind alles Bilder, die von einer extremen, ja nicht Kälte geprägt sind, aber von so einer Sterilität. Man ist eigentlich, wenn man sich diesen Film anschaut, nicht gerne dort, ne? Man empfindet auch, dass diese Arbeit, die Höcke dort tut, als etwas Belastendes, als etwas, was er so als notwendiges Übel im Sinne des deutschen Volkes irgendwie erfüllen
als
möchte.
Als Märtyrer, ja.
Ja, als Märtyrer, ne? Und dann hat man eben diese Aufnahmen von ihm auf dem Land, wie er da, weiß nicht, mit seiner Kettensäge zugange ist oder Holz hackt auch mal und dann teilweise oberkörperfrei ist und so und das alles in diesen warmen Farben, in diesen weiten Totalen und halt auch total als mystische Figur dargestellt, ne? Man sieht dort in diesen Aufnahmen ganz wenig nur oder ganz selten sein Gesicht, sondern das ist eigentlich immer mit so Schatten überlegt oder man sieht diese Konturen, die ja sehr charakteristisch sind bei ihm, ne? Und was wahrscheinlich auch dann dazu beitragen soll, ihn als so eine Art mystische Figur aufzubauen, was dann noch unterstützt wird von Interviewpassagen, von Vertrauten von ihm und so, die ihn auch so auf so ein hohes Podest einfach heben, ne? Und das alles so verklären. Also wirklich so eine, ja, Führerfigur im Prinzip, die da aufgebaut werden soll. So eine Figur, die larger than life ist, um das mal so zu sagen, ne? Und das findet man in diesen, Heimatfilm eben auch. Also nicht diese Propagandisierung einer Führerfigur, sondern eben dieses ursprüngliche Heimatbehaftete und sowas, ne? Die Propaganda einer Führerfigur hat man dann aber bei sowas wie Der große Kaiser. Da geht es um Friedrich den Großen und seine Feldzüge und da geht es dann speziell darum, dass eben diese Figur auch als eine kämpferische, starke, autoritäre Figur eben gezeichnet wird. Also hier haben wir wirklich eine Propagandisierung dieses Führerprinzips und davon hat man in einer ähnlichen Weise auch ein paar Filme in der NS-Zeit gehabt, also so Historienfilme, wenn man so will, die dann immer eine Verknüpfung zur NS-Ideologie herstellen, ne? Jetzt ist hier mein Dings... Na egal, spreche das so ein bisschen. Und dann gab es zum Teil auch noch Kriegsfilme natürlich, vor allem in den Wochenschauen in der NS-Zeit gezeigt. Das sind so dokumentarische Aufnahmen aus der Kriegszeit, wo es eben auch darum ging, die Soldaten als starke Kämpfer hinzustellen, als so unumstößliche Figuren. Da geht es auch ganz fest und stark darum, diese übergroßen, starken, muskulösen Körper ins Zentrum zu stellen. Also so etwas Unumstößliches hat das alles und so etwas... ja, also das Gegenteil von Schwäche sozusagen. Also ich sag mal, so ein moderneres Männerbild würde da nicht so wirklich reinpassen, um das sozusagen. Natürlich auch dann mit blonden Haaren ganz oft dargestellt und sowas, ne, um eben wirklich dieses klassische NS-Bild dann zu zeigen. Wir haben musikalische Filme aus der Zeit, Historienfilm hatte ich schon gesagt. Genau, die Kriegsfilme, Melodramen sind noch ein ganz wichtiges Thema. Da gab es auch ein paar. In der NS-Zeit wie Opfergang oder Die große Liebe beispielsweise. Die Goldene Stadt kann man zum Teil auch als Melodram sehen, aber es ist dann wahrscheinlich eher ein Genre-Hybrid, wenn man das so sagen möchte. Und da ging es eben auch darum, dass eigentlich diese Melodramen in keinster Weise politisch kodiert waren, durch Klassenkämpfe beispielsweise oder durch Klassenunterschiede, wie man das bei Melodramen in der US-Zeit zum Beispiel auch hatte, wo diese Themen durchaus mal angeklungen sind, ne? Also bei Filmen von Charles Widor oder King Widor oder bei Douglas Sirk oder jetzt fällt mir der Titel nicht ein, It Happened One Night zum Beispiel, ist ja auch so ein Film, der das durchaus thematisiert. Und das spielt hier überhaupt keine Rolle. Also im Endeffekt sind das immer gleichberechtigte Personen, die gleichen Rechte haben und die gleichen Möglichkeiten und so. Und es sind eigentlich nur so ganz kleine Probleme. Und häufiger hat man es tatsächlich in diesen Filmen so, dass am Ende alles dadurch vereint wird, dass der Führer dann durch die Stadt geleitet wird und dass es so einen großen Umzug gibt und alle kommen nochmal zusammen und gehen sozusagen in dieser Masse unter. Das hat man immer mal so, ne? Also, dass im Prinzip das Individuum eigentlich keine Rolle spielt. Es gibt diese kleinen Problemchen, aber das alles kann man vergessen, weil es gibt ja dann Adolf Hitler sozusagen, ne? Dem man sich unterordnen kann. Und das ist eben diese Ideologie, also diese Heimatverbundenheit, diese Abwesenheit einer Klassengesellschaft, wenn man das so will, und dieses Untergehen in der Masse, wenn man so will, im Großen und Ganzen, dieses Nicht-Individuelle, das im Prinzip alles so dieser Ideologie untergeordnet werden muss. Und das gab es in der Nachkriegszeit dann auch ganz, ganz häufig. Also es waren sehr, sehr viele leichte Filme, keine kritischen, und es wurden interessanterweise die gleichen Genres in einer gewissen Weise fortgesetzt. Also Heimatfilme, Historienfilme, Bergfilme wurden auch dann wieder ein populäres Thema. Und auch dort findet das alles halt, findet eine Kritik daran überhaupt nicht statt. Es gibt zum Beispiel diesen Film Im Weißen Rössel. Davon gibt es mehrere Verfilmungen, aber ich rede jetzt von der Verfilmung von, jetzt fällt mir der Regisseur natürlich nicht ein. Auf jeden Fall von 1960 aus der BRD. Ich komme gleich auf den Namen. Und da geht es eben auch darum, dass ein Wirt eine Frau bezirzen möchte und mit der zusammenkommen möchte. Und es gibt so kleine Slapstick-Einlagen immer. Also es ist relativ harmlos über den Film hinweg. Und dann kommt am Ende eine Kaiserfigur. Und dann ordnen sich halt alle Figuren dann auch wieder dort unter. Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche, was man ein Jahrzehnt vorher mit Adolf Hitler gemacht hat im Endeffekt. Ne? Das wäre so ein schönes Beispiel. Oder es gibt 0815, das ist ein Kriegsfilm, der zwar die NS-Zeit durchaus kritisch reflektiert, aber sie nicht explizit adressiert. Es geht nämlich um Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg kämpfen, und es wird schon klar, dass die Teil eines oppressiven Systems sind und eigentlich eher Opfer von etwas, aber trotzdem gibt's diese direkte Adressierung eigentlich in keinster Weise. Also, dass man das wirklich mal mit den Nazis verknüpft im Endeffekt. Ne? Also, es gibt da nicht irgendwelche Dialogzeilen oder sowas, die explizit jetzt Adolf Hitler oder das NS-Regime angreifen oder sowas. Ne? Das ist auch relativ stiefmütterlich, um das mal so zu sagen. Ne? Oder relativ einfach, ja. Willy Forst heißt übrigens der Regisseur Im Weißen Rössel. Dann. Der übrigens auch Die Sünderin gemacht hat, auch ein Film, der da sehr interessant ist, der ein sehr, sehr toller Film ist eigentlich, wirklich ein Kunstwerk, aber der auch, also es geht da um eine Figur, eine Frau, die sich aufgrund ihrer ärmlichen Zustände in die Prostitution reinzwingt, Prostituierte wird, und das ist auch etwas, was dann sozusagen kritisch beäugt wird. Das ist ja allein der Titel sozusagen, der mit Die Sünderin sehr programmatisch ist. Es ist ein Film, der da so ein bisschen auf dem Seil tanzt, weil er, glaube ich, schon eigentlich dieser ganzen Ideologie etwas kritischer gegenübersteht, weil Prostituierte zu werden und das abzulehnen, das ist ja ein sehr konservatives Bild auch im Endeffekt, was nicht so in dieses Bild einer heilen Familie sozusagen reinpasst, ne, in der die Frauen ja Produktionsmaschinen waren, um sozusagen die Kinder, die Männer für den Krieg zu produzieren und sowas, ne, ist ja auch etwas, was hier bei unserem Film an einer Stelle schön aufgegriffen wird. Also der da durchaus komplexer ist, kann man sagen, ne, und trotzdem hat er diese konservativen Werte dann irgendwie drin und ist da durchaus kontrovers aufgenommen worden. Übrigens auch aufgrund der durchaus häufiger und explizit gezeigten nackten Elemente der Schauspielerin Hildegard Knef. Ja, sehr empfehlenswerter Film. Gibt's auch bei Filmjuwelen übrigens. Kann ich sehr empfehlen, sich den mal anzusehen. Genau, das ist die Ausgangslage. Also eine lange Zeit hatten wir im Prinzip eine relativ geringe Anzahl an Filmen, die diese kritischen Elemente des Nationalsozialismus behandelt haben oder explizit ausgesprochen haben. Und dann haben wir eben diese Endphase der 50er Jahre mit Rosen für den Staatsanwalt, Die Brücke und eben Wir Wunderkinder, den wir heute behandeln.
Genau, und man kann ja auch, glaube ich, dazu sagen, dass gerade Wir Wunderkinder seine Themen und seine Problematik genau auf der Ebene verhandelt, den du gerade, sage ich mal so ganz kurz, skizziert hast, wie die Filme gewirkt haben und wie die Filme aufgebaut waren, dass die also eher so ein Eskapismus bieten sollten aus dieser Nachkriegszeit, ja. Man kam aus dem Krieg, man kam als Verlierer aus dem Krieg und hat jetzt da so ein ganz, ganz, ganz gewichtiges Päckchen mit sich rumzutragen. Und irgendwie musste der Laden aber laufen. So, es gab natürlich irgendwie Trümmerfilme, Trümmerliteratur, die versucht haben, genau diesen Wehmut zu kanalisieren und irgendwie zur Verarbeitung zu zwingen. Aber das Gros der Bevölkerung sah sich jetzt eben nicht imstande, irgendwie in den Trümmern zu sitzen und die nächsten 20 Jahre irgendwie Mediation zu üben, und das Ganze zu thematisieren. Und diese zugänglichen narrativen Strukturen, du hast schon gesagt, Heimatfilme, Bergfilme und so weiter und so fort, in denen ja auch ganz triviale Motive angelegt sind, wie, also es geht ja meistens um irgendeine lokale Region, dann gibt es ganz klar kodierte Figuren, Rollenbilder, dann gibt es vielleicht noch eine Liebesgeschichte. Und genau das hat ja, sage ich mal, einer zeitgenössischen Filmrezeption dieser Zeit in der Denkweise in die Karten gespielt. Und auch hier in unserem Film Wir Wunderkinder haben wir ja, wenn man das so möchte, eine Form der Liebesgeschichte als roten dramaturgischen Faden. Und also will heißen, der Film spielt ganz bewusst genau mit diesen Motiven, vermutlich. Jetzt psychologisiere ich die Absicht des Regisseurs, vermutlich um eben erstmal für das Publikum einen Zugang zu schaffen. Guck mal, wir sehen irgendwie aus, wie das, was ihr mögt, wie das, was ihr dauernd irgendwie rezipieren wollt. Aber dann installieren wir hier eine Erinnerungskultur und arbeiten an der Auflösung von Mythen, die eben diese, ja, gegenwartsdeutsche Selbsterzählung der Nachkriegszeit, wir wussten es ja nicht besser und wir sind ja eigentlich die Opfer gewesen und so weiter, also die einfache, die Bevölkerung, die dann auf einmal nicht mehr zur NSDAP gehörte und so weiter, die Hitler nie gekannt hat und den Hitlergruß nie gezeigt hat, das anzugreifen und in Frage zu stellen. Und das ist, finde ich, und das ist auch ein Punkt, warum ich den Film sehr mag, ist wirklich ein interessanter Balanceakt, wie gut der Film das eigentlich schafft. In diesem Gewand eines Heimatfilms daherzukommen, der jetzt nicht auf dem Land spielt. Also wir haben hier irgendwie nicht eben diese Landlust-Thematik, sondern wir sind ja, gut, wir sind mal in Dänemark, aber wir sind auch die meiste Zeit an irgendwelchen Schauplätzen, in Wohnungen, in wirklich kleinen Räumen Münchens, sage ich jetzt einfach mal. Und da wird ja schon versucht, so dieses Unpolitische, dieses Kitschige, dieses so verklitternde Nebeneinander herleben nach der Nachkriegszeit eben durch Satire zu unterwandern, zu differenzieren, um dann letztlich, und das hast du ja bereits gesagt, das macht den Film ja dann irgendwie in dieser Zeit, Ende der 50er Jahre besonders, zu diesem Sozialporträt der Nachkriegszeit zu werden, dass eben Probleme, wie gesagt, sehr humoristisch, sehr, 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 sehr frech und mit so einem Augenzwinkern aufgreift. Es hat nicht diese Schwere und so dieses erschrockene Luftanhalten eines Zone of Interest, wo man genau weiß, okay, hier sehen wir jetzt auch vielleicht eine Familie und hier ist halt auch so dieses einfache Familienleben mit allen Problemen, die der Krieg so mit sich brachte, mit Problemen, die vielleicht die Aristokratie, die Oberschicht vielleicht so hatte, wenn der Mann irgendwie wochenlang weg musste, dann wurde die Frau allein gelassen und so weiter und so fort mit den Kindern und man war da wehmütig, hat seinen Mann nicht gesehen und vermisst und so weiter und so fort. Das Ganze findet hier, finde ich, noch eine Spur leichter, noch eine Spur entsättigter und weniger dramatischer statt, als es sein könnte. Vielleicht, um eben erstmal irgendwie einen Zugang zu schaffen, dadurch, dass eben sowas zu dieser Zeit überhaupt noch nicht. Sowas war noch nicht zu denken, dass wir jetzt auf einmal 10 Jahre später anfangen, uns irgendwie den Messer an die eigene Brust zu rammen. Guck mal, wer wir wirklich sind. Und da hat dieser Film, ja, mit den anderen Beispielen, die du auch genannt hast, schon eine Form des Alleinstellungsmerkmals. Und ist ja auch ein Kind der Adenauer-Ära. Arbeitet also auch, ja, mit den christlichen Werten, die dann letztlich auch irgendwie zu einem Happy End führen. Zu einer positiven Zukunftsvision, um dann, ja, sage ich mal, nachdem wir die Schuld bekannt haben, anerkannt haben, und letztlich auch ein Stück weit relativ einfach, relativ simpel ausgemerzt haben, indem halt unser Feindbild in Fahrstuhlschacht fällt. Ja, sind diese christlichen Werte und so dieses, kann dieses schöne Leben, ist zumindest die Voraussetzung geschaffen, mit Hilfe der Männer wie Hans Böckel, dass wir wieder in in ein Wirtschaftswunder erstmal gehen können, dass wir immerhin erstmal die Kraft besitzen und auch, sage ich mal, ja, diese, das Selbstbild, dass man sich also noch selbst anerkennen und selbst in den Spiegel gucken kann, nachdem man wirklich jetzt das, was Hans Böckel in dem Film verhandelt, auf eine sehr seichte Art und Weise oder auf eine witzige, auf eine zugängliche Art und Weise darzustellen. Das macht der Film wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und das gehört, glaube ich, zur Einordnung dazu, dass man genau da mal den Finger in die Wunde legt und sagt, ja, wir hatten hier Heimatfilme, das ist Wir Wunderkinder ein Stück weit auch, aber viel differenzierter und verführerischer. Also, denke ich mal, für die damaligen Köpfe ein verführerischer Film, der die Nachkriegsdeutschen mal an die Hand nimmt und guckt, na, so ist es vielleicht doch nicht. Und jetzt haben wir hier irgendwie eine frivole Feier, aber auf einmal reden die darüber, wie man an welcher phänotypischen oder physiognomischen Kopfstrukturen man jetzt reinrassigen Deutschen erkennt. Hm. Und da findet immer, sage ich mal, so eine Doppelbödigkeit statt, die man erkennen muss, die auch erkannt wird. Da gibt der Film sich schon Mühe. Das muss nicht großartig erschlossen werden. Aber ja, genau, so funktioniert der Film Wir Wunderkinder erstmal.
Genau, richtig, ja. Ich würde vielleicht sagen, dass wir noch eher im Melodram im Großen und Ganzen sind. Also es hangelt sich schon sehr, sehr stark an der Liebesgeschichte mit diesen zwei Frauen lang, so im Großen und Ganzen. Und tatsächlich der Heimatfilm in Dänemark tauchte dann auf, mal ganz kurz. Ne? Ist dann aber lustigerweise umkodiert und eben nicht auf deutschem Boden. Ne? Also das ist ja auch ganz interessant. Genau, und diese satirischen Kommentare, also die vor allem innerdiegetisch in der Handlung dieses Films im Film passieren. Also ich weiß gar nicht, ob du das in der Handlungszusammenfassung gesagt hast. In dieser Rahmenhandlung wird halt der Film gezeigt, sozusagen. Ne? Also diese Handlung um Hans Böckel und Bruno Tiches. Auf dieser Handlungsebene passiert das zum Teil auch. Also es gibt da so Elemente wie zum Beispiel, wenn die Nationalsozialisten alle beisammen beim Essen sitzen und dann wird so ein dreifaches Hoch, Hoch, Hoch oder so gesagt und dann am Ende eben der Nazi-Gruß und da hat man diese Aufnahmen von einem Mund ganz, ganz nah und es wird so heorisiert und so nach oben gepeitscht und dann kommt auf einmal die Wirtin an, wer hat hier Kassler bestellt, so nach dem Motto, ne, und das wird dann gebrochen sozusagen, aber die meiste Zeit sind es dann natürlich so die Kommentare der beiden Satiriker aus dem Off, ne, und dahingehend hangelt sich der Film dann schon an diesen Genres da lang, ne? Also das Melodram, der Heimatfilm und lustigerweise, ich finde auch der Kriegsfilm, obwohl der Krieg nicht gezeigt wird, aber durch seine explizite Erwähnung findet er ja trotzdem dann irgendwie statt, ne? Also er wird ja dann gesagt, dass der Film an dieser Stelle gerissen ist und man den Endsieg wieder nicht gesehen hat, das ist auch ein schöner Kommentar und dann sind wir halt direkt in der Nachkriegszeit und durch verschiedene andere Elemente und vor allem die Gesangseinlagen, die den Film begleiten, ne? Also hoch lebe die Nachkriegszeit, hier kommt das Wirtschaftswunder und so, diese ganzen Gesänge und sowas, ne? Die begleiten das und lockern diesen Film unheimlich auf und haben gleichzeitig aber eine Kritik in sich, die das Ganze so, diese ganze Nazi-Ideologie eigentlich nicht auf eine schwere Art begleiten, aber die sie so lächerlich machen, ne? Das sind sowohl diese Kommentare, die Gesänge, als auch gewisse ästhetische Elemente, wie zum Beispiel, dass immer wieder die Füße der Figuren gezeigt werden, beziehungsweise speziell Bruno Tiches halt, wie er immer, auch schon bevor die Nazis an die Macht kommen, dieser Opportunist ist eigentlich, ne? Also sowohl dann in der Wohnung von Hans, wenn er sich dieser Frau vorstellt, die er dann trifft, oder auch schon in der ersten Sequenz, wenn die beiden noch Kinder sind, da salutiert er ja auch so vor dem Lehrer, glaube ich, ne? Oder der Lehrer sagt ihm, er soll mal was erzählen über sein Treffen mit dem Kaiser und dann sieht man auch diese Einstellung zum ersten Mal, ne? Und Füße spielen dann ja auch generell im Verlauf des Films dann eine große Rolle und erlangen dann aber auch ganz am Ende wieder so eine Schwere, wenn man bei der Beerdigung von Bruno Tiches ist und diese ganzen Altnazis dann sieht mit den Zylindern. Dann sieht, wie die Füße sozusagen dann nicht im Gleichschritt lang marschieren, aber sozusagen nebeneinander wegmarschieren. Und man hat dann natürlich diesen Bezug zu, das ist so eine Art Marschieren, ne? Auch wenn es nicht Marschieren in diesem Sinne ist. Dadurch kommt dann schon wieder so eine Schwere rein, die einen ja nicht nachdenklich zurücklässt, weil eigentlich ist alles klar, wenn man den Film gesehen hat, ne? So, es ist, der Film macht das sehr, sehr gut, seine Themen so zu verhandeln. Was einen aber auch dann so ein bisschen so eine kleine Wut irgendwie reintreibt, die im Bauch ist. Diese gleiche Wut eigentlich, die unsere Hauptfigur und Identifikationsfigur, würde ich auch sagen, Hans Böckel die ganze Zeit über spürt. Also während die ganzen Witze dort geschehen, bleibt er eigentlich immer der Ernste, kann man so sagen, ne? Und registriert diese ganzen Geschehnisse mit einem sehr ernsten Blick und mit einer Abwertung des Gegenübers. Auch dadurch, dass oder damit, dass er sich gar nicht mit ihnen beschäftigt, so richtig, ne? Also dass er mal kurz mit denen redet und eigentlich gar nichts von ihnen wissen möchte. Aber da gehen wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen zu sehr ins Detail. Wir wollten über diese beiden Figuren sowieso sprechen. Hm? Ja? Und können ja vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht auch über die Anfangssequenz so ein bisschen reden schon. Da geht es ja darum, dass mit einem Heißluftballon, ein Heißluftballon soll sozusagen beim Kaiser landen. Der wird dort weggeschickt aus diesem kleinen Dorf, wo die beiden als Kind aufgewachsen sind. Man bekommt schon verschiedene Charaktere des Films, die später erwachsen sein werden, zu sehen oder die dann sich weiterentwickeln werden oder älter werden, wie zum Beispiel diese Frau, die 5 Kinder hat von 5 verschiedenen Männern, ne? Und deren Kinder spielen dann natürlich auch gleich in der nächsten Szene eine große Rolle, wenn es um diesen Club geht, den sie dann betreibt. Und hier sehen wir Hans und Bruno zum ersten Mal. Die beiden wollen einen Streich spielen und wollen sich eben auf diesen Heißluftballon draufschleichen. Hans wird erwischt und wird dann bestraft, was wir dann nicht tatsächlich sehen, sondern im Off sehen. Bruno kommt tatsächlich durch und wird dann mit diesem Heißluftballon zum Kaiser transportiert, bekommt dann noch Schokolade, wird also dafür belohnt und so. Und so trennen sich eigentlich die Wege der beiden hier schon relativ zu Beginn. Der eine, der eben lernt, wenn er dann vor dem Kaiser salutiert, der dann belohnt wird, der dann auch noch was darüber erzählen soll im Klassenzimmer und so. Und der andere, der dann irgendwie einen ganz anderen Weg einschlägt, was wir aber allerdings dann erst im Erwachsenenleben so richtig mitbekommen. Also in der ersten Szene könnte man tatsächlich noch behaupten, dass Bruno unser Hauptcharakter für den Film wird eigentlich, ja, ne? Weil Hans spielt dann erstmal keine Rolle, außer dass er erwischt wird. Aber im Verlaufe des Films shiftet das ja immer weiter weg. Die sind dann auch in den nächsten Szenen noch relativ gleichberechtigt, aber irgendwann fängt Bruno an, nur noch so eine Randfigur zu sein, die immer mal aufblitzt und wir begleiten eigentlich durchgängig Hans so hinweg, ja.
Richtig, ich würde das ähnlich sehen. Also Hans ist hier, sag ich mal, der Repräsentant über den gesamten Film hinweg eines ehrlichen, eines rechtschaffenden, eines integren jungen Mannes. Man sieht auch wirklich dann immer im Zusammenspiel mit den anderen weiblichen Figuren, dass ihn irgendwie Eigenheiten wie Wollust, wie Völlerei und Habgier ihm völlig fremd sind. Er führt ein sehr, sehr, sehr bescheidenes, ein rechtschaffendes, vernunftsgemäßes Leben. Er möchte eine gute bürgerliche Ausbildung als Journalist ausführen, macht da seinen Doktortitel, studiert da an der Uni in München und so weiter. Und möchte eben durch dieses ehrliche Arbeiten, ehrliches Leben führen, sich auf die Liebe besinnen, eine Familie gründen, ist sehr diskret und hat immer so eine bübische Freundlichkeit, der auch manchmal so ein kleiner Schelm im Nacken sitzt. Und er ist auch recht unpolitisch, muss man auch dazu sagen. Also es passiert ja immer ganz viel und man sieht, ja, jetzt sind sie hier an der Feldherrnhalle und so weiter. Er verkauft auch diese Zeitung, skandiert, um die Zeitung zu verkaufen, um die Schlagzeile, sage ich mal, in die Welt zu brüllen. Ja, auch was da drauf steht, aber es tangiert ihn nicht so wirklich. Ich glaube, er hält das sogar auch irgendwie nur für so eine Zeiterscheinung. Jetzt ist mal hier irgendwas Politisches, aber das wird schon irgendwie wieder vergehen. Er nimmt das irgendwie gar nicht so richtig ernst.
Ja, also bei der Zeitung ist es ja so, dass er das auch schreit. Also ich glaube, es geht da darum, dass irgendwie eine 100.000 Arbeitslose gibt oder dass Deutschland in die Rezession rutscht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht es um die Inflation und die Krise. Und das macht er, während er seine neue Freundin anlächelt sozusagen die ganze Zeit. Ne? Also er brüllt das so raus, ja. Aber eigentlich geht es ihm in erster Linie um das Privatleben an sich im Vergleich zum öffentlichen Leben. Genau, das nur als kleiner,
ja. Genau, und dieser gesamte gesellschaftliche Aufruhr, wenn dann die Nazifizierung beginnt und Hitler irgendwie Reichskanzler wird und so weiter und so fort und dann die Macht übernimmt mit der NSDAP, dann will er, also er rezipiert das in diesen Episoden, die wir sehen, überhaupt nicht aktiv. Er kümmert sich um sein kleines, bescheidenes Leben, wird damit hier und da konfrontiert, weiß dann hier und da auch damit umzugehen, weiß, wo er steht, weiß, wo die anderen stehen, was aus den anderen geworden ist. Das sind dann auch mal so Erkenntnismomente. Wenn er sieht, was aus seinem ehemaligen Schulkamerad Bruno geworden ist, dann ist er dann auch immer häufig irritiert oder erschrocken in den Situationen. Und ja, er ist so dieser typische, vielleicht auch, ja, dieses Role Model eines anständigen Deutschen, den es vielleicht zu dieser Zeit gab. Das waren sicherlich die wenigsten, aber die nicht so richtig gemacht haben. Die waren halt irgendwie da, die haben ihr Ding gemacht, aber die haben sich unterdrücken lassen, die waren völlig außerhalb dieser gesinnungspolitischen Machtstrukturen. Und ganz im Gegenteil dazu natürlich Bruno, der, wie gesagt, du hast es ja auch schon richtig erwähnt, ist auch, würde ich auch als Hauptfigur bezeichnen, natürlich so das Identifikationspotenzial des Films und auch so diese emotionale Eröffnung erfolgt nur Seiten Hans, mit denen wir uns dann wirklich identifizieren können, mit denen wir uns dann auch freuen, wenn er dann wieder einen Job findet und die Familie glücklich ist und dann sich dann alle lieb haben und so weiter und so fort, wenn ihn da sein ehemaliger Schulfreund jüdischer Abstammung, ich glaube Siegfried Stein, dann wieder einen Job vermacht und so weiter und so fort nach dem Krieg. Also da ist der Film natürlich schon auf Seiten des Anständigen, klar. Und dieser ja, zweite Hauptfigur im Bruno ist dann halt dieser Gesinnungslump. Das ist dann derjenige, der eigentlich so dieser prototypische Verlierer ist, dann aber durch den Nationalsozialismus so ein bisschen diffundiert oder sich transformiert zu einem erfolgreichen, linientreuen Nazi, der einfach das ausführen muss, was ihm von oben durchgegeben wird. Soll vielleicht einfach zeigen, aus welchem Holz dann eben diese Nazi-Schergen waren, dass es einfach Opportunisten waren, die die Gunst der Stunde erkannt haben, ihren Aufstieg und, sag ich mal, aufzupolieren oder auch ihre Ausbildung und so weiter. Er kommt dann ja auch, als es dann erstmal so langsam losging, kommt er dann auch zu Hans, als er dann irgendwie Darmbesuch hatte, setzt sich da irgendwie so verlottert an den Tisch und schnappt sich da die Wiener Wurst und isst da schnell was vom Brot und wollte sich dann irgendwie Geld pumpen und so weiter. Das war gerade Inflation, da hast du mal irgendwie 3 Millionen Mark und so weiter. Da sieht man schon, also dem geht es eigentlich gar nicht so gut, aber dadurch, dass dann eben ja, dann als Karrierist und er nutzt dann halt seine Möglichkeiten, wahrnimmt, ein Nazi-Funktionär zu werden, dann auch durchaus was zu sagen hat, sieht man schon, okay, der dreht sein Fähnchen nach dem Wind. Das wird jetzt hier dieser prototypische Nazi sein, die dann letztlich dafür sorgen, dass das Ganze erstmal so stattfinden kann, wie es stattfand, aber dann auch irgendwie nach dem Krieg relativ schnell amnestiert werden, akzeptiert werden und das, was sie gemacht haben, völlig von sich weisen und irgendwie aus ihrer Biografie sofort ausklammern wollen, als hätten sie da irgendwie nie dazugehört und hätten ganz nonchalant irgendwie nie die größtmöglichen Vorteile aus allem gezogen. War ja nie so, ist ja nie so und so weiter. Ist, glaube ich, so der typisch Deutsche. Also wir haben einmal so diesen Anständigen, der eher die wenigen waren und wir haben dann so diesen typisch Deutschen, der dann eben einfach mitgemacht hat. Natürlich, der auch natürlich ein Mitläufer war, das soll jetzt nichts entwerten oder abschwächen. Aber ich glaube, im Großteil waren genau das die Biografien oder zumindest die Erlebnisstrukturen der Menschen, die in der Lage waren, das Ganze unpolitisch zu beobachten. Mhm. Dass dann eine gesamte Gesellschaft, dass dann eine gesamte Generation, die dann erst in späten 60er Jahren wirklich öffentlich angeprangert wurden, durch Film, durch Fernsehen, durch Demonstrationen und so weiter, dass die dann erstmal, ja, aufgearbeitet wurden oder identifiziert wurden durch diese ganzen Eichmann-Prozesse oder irgend sowas. Das Ganze kam ja dann später erst. Genau. Haben wir also ganz einfach zwei archetypische Repräsentanten, der eine, der andere, als klassische, einfache Rollenbilder, die man gut miteinander innerhalb von diesen paar Minuten, 105 Minuten oder so, ins Spiel bringen kann. Das klappt wunderbar. Mhm.
Genau. Man kann bei Hans vielleicht noch auch sagen, dass er ja, ich meine, das hast du ja gesagt, aber um das nochmal herauszustellen, einen Doktor in der Philosophie gemacht hat und dann ja auch als Kunst oder als Kurator, nicht als Kurator, aber so als Führer in einem Museum mit verschiedenen Malereien halt eben arbeitet, genauso wie seine Freundin dann zum damaligen Zeitpunkt. Also schon etwas Intellektuelles ja repräsentiert, wenn man so möchte. Das wird ja auch in diesem Gegensatz zu Bruno ganz gut klar, wenn er sich dann, wenn Bruno ihn zufällig trifft in einem Café, glaube ich, oder in einem Restaurant, und er ihn dann so einlädt an den Tisch mit den ganzen anderen Nazis sozusagen. Und er fragt ihn, ja, was hast du denn so, wie läuft's denn so? Ne? Und er sagt, ja, ich habe meinen Doktor in der Philosophie gemacht und Bruno nichts anderes dazu zu sagen hat. Ja, ist ja auch was. Ne? Mhm. So. Und dann sagt ihm ein anderer Nazi noch, dann haben sie eigentlich meinen Kampf gelesen. Da werden ihm die Augen aufgehen. Das ist ja so ein Satz, der öfters fällt im Film. Ne? Ja. Also, dass sozusagen dieser Ideologie des Nationalsozialismus und diesen Menschen, diesen Opportunisten, eben Intellektualität, etwas Geisthaftes entgegengesetzt wird sozusagen. Ne? So, dass ganz klar gemacht wird, dazu gehören die nicht. Ne? Da ist keiner in der Lage dazu, einen komplizierteren Gedanken zu formulieren sozusagen. Und das ist übrigens auch interessant, das ist auch vor dem Hintergrund, dass er ja, dass dieser Doktortitel und diese Ausbildung auch in der Zeitung, diese Arbeit dann, ihm ja eigentlich dann während der Nazizeit quasi gar nichts bringt, sondern dass er im Prinzip rausgedrängt wird, ne, und diese Zeitung wird ja dann übernommen von den Nazis und so und dient dann Propagandazwecken, was auch mit dem sehr auf Linie gebrachten oder sich sehr auf Linie befindlichen Chef dieses Verlages oder der Zeitung zumindest dann oder dem Chefredakteur oder was auch immer das ist, was auch immer er ist, was damit zusammenhängt. Und dieses Durchmarschieren eigentlich durch die Zeit und sich eigentlich eher um das Privatleben kümmern und das, diesen Aufstieg des Nationalsozialismus so parallel an den Seiten, an den Rändern eigentlich nur mitzubekommen, ne? Oder nicht mitzubekommen, schon zu registrieren, aber in dem Sinne von, ich kümmere mich eher um mein eigenes Leben und das rauscht so an mir vorbei im Endeffekt. Das ist ja was, was diese Figur des Hans Böcke sehr, sehr stark parallelisiert mit Fabian aus, oder Jakob Fabian aus Fabian oder der Gang vor die Hunde, der ja auch, meine ich, an der Universität gearbeitet hat und nebenbei dann, ich glaube, Werbetexte geschrieben hat, für eine Zigarettenfirma. Und dann aber während dieser Zeit oder während dieser, also Fabian spielt ja nicht direkt im Nationalsozialismus, das geht ja auch gar nicht, weil die Buchvorlage ja auch davor spielt, aber wo man auch merkt, dass so die Macht dieser Menschen, die sich gegen das System stellen, so langsam schwindet sozusagen, dass er auch dann keinen Job mehr findet irgendwann und dann wieder aufs Land zu seinen Eltern zurück muss und so weiter, das parallelisiert ihn damit. Und Bruno Tiches ist halt das genaue Gegenteil, der ist nicht ein überzeugter Nazi, sondern er ist jemand, der sich, der sieht, dass die Nazis langsam an die Macht kommen und der sich dort einfach opportun anschließt, wenn man so will, ne? Es ist ja auch interessant, diesen alten Schulfreund, also dieser jüdische Mitschüler, dieser ehemalige, der Herr Stein, war ja dann dementsprechend auch ein Mitschüler von Bruno und er führt ihn ja dann in dieses Lokal überhaupt ein. Also die kommen ja eigentlich zusammen rein. Das heißt, da wird eigentlich relativ klar, er hat erstmal überhaupt nichts gegen Juden an sich oder ist von dieser Ideologie des Nationalsozialismus gar nicht so sehr gefangen, sozusagen, sondern er schließt sich der im Verlauf des Films an. Er sagt ja dann auch zu Hans dann an einer Stelle, ja, die völkischen Kräfte sind auf dem Vormarsch, da muss man sich doch anschließen, ne? So als ob das so ein ganz logischer Schritt jetzt wäre, das zu tun. Und man sieht ja auch dann, wie sich diese Ideologie dann schon bei ihm festigt, wie er dann allerdings, wenn der Zweite Weltkrieg vorbei ist, dann wiederum auch zu Hans sagt, ja, was soll man denn machen? Wir waren die sozusagen uns da angeschlossen haben und die vielleicht sogar das Schlimmste verhindert haben. Also er entschuldigt das noch und stellt sich noch so ein bisschen, ja nicht als Held da, aber versucht das in ein positives Licht reinzustellen. Und man merkt, dass das im Prinzip dieser komplette Opportunismus ist, der im Gegensatz oder der so mitschwimmt bei den wirklich überzeugten Nazis oder den zumindest sehr überzeugten rechten Kräften, wie Karl, das ist ja einer, oder Scholli, wie er so als Spitzname genannt wird, das ist ja der diesen jüdischen Mitschüler dann direkt beleidigt so und dann so sagt, ja, dieses Judenkapital und so weiter und so fort, damit kann ich nichts, ne? Das ist dann diese Szene an der Bar relativ zu Beginn, wo er dann verteidigt wird dann noch. Und da merkt man ja schon, wie diese Ideologie so langsam anwächst sozusagen, ja, ne? Und dass immer mehr, die Gesellschaft immer mehr davon vereinnahmt wird. Aber ich glaube, es geht dem Film grundsätzlich eher um eine Kritik, gar nicht mal an den Nazis an sich, sondern eher an diesen Opportunisten, an diesen Menschen ohne Ideale, ohne Werte in irgendeiner Form. Menschen, die beliebig sind und dann dementsprechend auch formbar von autoritären Kräften, das mal sozusagen.
Ja, genau, also die vielleicht auch den Kollektiven, vielleicht ihren persönlichen moralischen Kompass als irgendwie frei transformierbaren Baukasten wahrnehmen, der sich eben den System unterstellt, das den größtmöglichen Vorteil bietet. Also er war ja erstmal ein ganz normaler Deutscher, der sich dann eben den Nazis anschloss. Da war er dann, wie gesagt, ein Nazi-Funktionär. Danach war er in der Nachkriegszeit, war er dann ja schon Schwarzmarkthändler, also hat dann auch irgendwie wieder so sein Geschäft, sein Metier gefunden, war auch dann sicherlich gesellschaftlich anerkannt. Wir sehen dann ja so ein Gespräch mit der Frau, der Hans versucht, was zu verkaufen und die, also sitzt dann so, Hans, der Doktor vor ihr, will ihr da irgendwie irgendwie einen Topf oder irgendwie Silberbesteck und so andrehen, dafür dann Essen bekommen und Eier und so weiter. Und sie tut ihn so ab. Also was will er denn, so ein armer Schlucker hier, geh mal schnell wieder weg. Und dann kommt der Schwarzmarkthändler, also Bruno, und dann, ach ja, hier, Mensch, ja, wir wissen ja, und Bruno, na, den kenne ich nur vom Wegschauen, arme Seele und so weiter, der weiß nicht, wo er hin will. Und irgendwann ist Bruno dann ja sogar noch irgendwie Generaldirektor, Generalsekretär irgendwie, also dann hat es wieder geschafft, seine Karriere so zu schleifen, dass es dann eben in dem anderen politischen System, dass er irgendwie konträr zum anderen stand, aber dann doch irgendwie ohnmächtig war, sonst wäre es ja nicht so gekommen, dass er dann wieder auf einmal irgendwie Generaldirektor, Sekretär oder irgendwas sein kann.
Ja, ganz kurz noch, ja. Es wird ja gesagt, oder er droht, also es geht ja dann in dieser Szene dann darum, dass Hans einen sehr kritischen Artikel über ihn geschrieben hat und er kommt ja dann in den Zeitungsverlag und sagt, ja, ich hoffe, dass du diesen Artikel oder dass es eine Richtigstellung gibt, weil sonst habe ich sehr, sehr große Beziehungen in die größten Wirtschaftsunternehmen des Landes sozusagen. Und diese Beziehung kann er ja quasi nur aufgrund seiner Nazi-Zeit haben und da erweitert der Film ja sozusagen das Spektrum von dieser eine Typ auf, okay, die Nazis sind immer noch in den Führungspositionen drin sozusagen, ne? Da sagt er das ja ganz, ganz klar, ja.
Würdest du dann sagen, dass der Film auch einen kritischen Kommentar gen Hans zulässt, indem er thematisiert, dass es diese rechtschaffenden Menschen gab? Es gab, sage ich mal, die Guten, aber die waren ohnmächtig, die waren völlig ihre Handlungsmacht, ihre Handlungsfähigkeit benommen und haben auch keine Unternehmung angestellt, da irgendwas zu beanspruchen.
Das macht Hans ja selber sogar, ne? Also es gibt ja dieses Gespräch im Verlag mit Bruno. Da fragt Bruno ihn ja, na, warum habt ihr nichts gegen die Nazis gemacht, ne? Also so entschuldigend, genau, ja. Ne? Und da sagt Hans ja, dass die Nazis unterschätzt wurden. Oder er sagt das ja sogar, wir haben euch unterschätzt, also schließt sich damit ein. Und das ist ja das, was wir über den Film hinweg gesehen haben. Gerade dieser bewusste Fokus auf das eigene Privatleben sozusagen, was neben dem Politischen herläuft, dass er sich eher darauf konzentriert hat und die Nazis eigentlich so durchgewandert sind sozusagen und die Gesellschaft ja infizieren konnten mit ihrer Ideologie sozusagen, was man da über den Film hinweg immer stärker sieht, ne? Also es gibt ja immer mehr diese Elemente, wie der Nationalsozialismus Teil des Alltags wird. Das sind ja wirklich Alltagsdarstellungen im Großen und Ganzen, ne? Das ist mal ein Kaffee trinken irgendwie mit der Freundin, das ist mal feiern gehen, das ist mal im irgendein Gespräch in der eigenen Wohnung. Das hat man ja zuerst im Club ganz am Anfang, wenn eben Karl diese antisemitischen Kommentare äußert. Das hat man dann mit der Zeitung auch. Also neben Hans und seiner Freundin ist ja noch ein weiterer Zeitungsträger da, der das nationalsozialistische Blatt verbreitet sozusagen, ne? Und da wird Hans auch eigentlich nicht wirklich aktiv. Also er gibt dem mal so einen Kommentar ab und das war's im Endeffekt, ne? Dann so Gespräche wie zum Beispiel, dass der Vater von seiner ersten Freundin, ich habe die ganzen Namen vergessen jetzt gerade irgendwie, ich habe die gerade nicht parat, dann mal zu Gast ist und man erst denkt, das ist auch ein Intellektueller, ein Historiker sogar an der Stelle, ne? Und dann haut er auf einmal diesen Satz raus, haben Sie eigentlich Mein Kampf von diesem Hitler gelesen? Da werden ihm die Augen aufgehen und man merkt, ah, okay, der ist auch auf dieser Seite jetzt irgendwie, ne? Oder ist da auch rübergeschwappt? Und immer mehr dieser Elemente, auch dass zum Beispiel dann mal durch die Straßen ein Zug mit den von den Nazis fährt, also so ein Wagen, wo die Nazis dann Fahnen schwenken und so. Und da gibt es so ein Gespräch mit einem älteren Mann, der eigentlich sagt, ja, dieser Hitler ist doch total irre, aber der auch nicht aktiv wird, ne? Der irgendwie das so hinnimmt und der macht so seine Arbeit und dann, ja, mal gucken, wie es weitergeht und so, ne? Und es gibt da keinen wirklichen politischen Widerstand gegen die Nazis. Das wird über den ganzen Film hinweg eigentlich deutlich. Und diese Gespräche und so weiter und so fort, da gibt es unzählige Sachen dazu. Ich habe sie mir alle hier irgendwo aufgeschrieben, aber ich suche sie jetzt mal nicht raus. Die findet ihr selber, sage ich mal, wenn ihr den Film schaut. Das wird euch sehr auffallen, wie der Nationalsozialismus immer mehr Teil des Alltags der Figuren wird. Ja.
Und auch nach dem Krieg hat man ja nicht die Handlungsoption gesehen, jetzt diejenigen anzuprangern. Denn diejenigen haben dann ja auf einmal gesagt, ja, Hitler war ja eh verrückt, das war zum Scheitern verurteilt. Das wussten wir ja alle, wir haben ja nur mitgemacht. Aber jetzt ist das ja alles vorbei, zum Glück und so weiter. Also da sieht man ja auch, wie dann wahrscheinlich auch in der historischen Realität jener Zeit, man fast schon dankbar darüber war, dass man einen Grund fand, diesen Menschen Amnestie zu erteilen, diese Menschen dann irgendwie wieder zu integrieren. Das war ja, denke ich mal, schon im Bestreben, dass nach der Auflösung des Dritten Reichs, dass man geguckt hat, okay, was machen wir jetzt? Versuchen wir irgendwie alles wieder aufzubauen, in den Laden zum Laufen zu bekommen oder versuchen wir jetzt hier irgendwie Erbsenzählerei zu betreiben, und dann auszumachen, wer denn hier jetzt welche Schuld hatte. Zeigt der Film auch, genau, das ist eben nicht passiert. Und der Film selbst macht sich da ja eben auch irgendwie zum Politikum oder, sage ich mal, zum Salz in der Wunde, indem ja genau das zu jener Zeit, an dem genau jenes passiert, das, wie gesagt, durch diese Satire, durch diese Ironie darstellt.
Mhm. Ja, kann so sagen. Und eben auch die filmische Aufarbeitung dessen kritisiert. Und das ist das, wo die Rahmenhandlung dann eben sozusagen ins Gespräch kommt, sozusagen. Ne? Dass man eben diese satirischen Kommentare hat und gleichzeitig aber ganz klar sagt, das hier ist ein Film für ein Publikum. Also wir stellen hier auch einen Film her, eine Handlung, die euch eben all diese Elemente, die ihr kennt, in einer gewissen Weise umkodiert und die euch zeigen soll, auch die Filme, die ihr jetzt die letzten 10 Jahre gesehen habt oder knapp 15 Jahre, 13 Jahre, die enthalten eben auch diese Botschaften immer noch und die haben wir euch jetzt mal ganz klar umkodiert. Also zum Beispiel mit diesem Heimatfilm. Ne? Heimatfilme waren ja auch ein relativ populäres Genre, haben wir schon gesagt. Aber der Heimatfilm tritt gerade dann zutage, wenn eben die Menschen oder wenn er sich mit seiner zweiten Freundin dann in Dänemark befindet. Ne? Allein, dass sie Dänin ist und dass er ihr folgt, ne? Das wäre ja in dieser Ideologie eigentlich eine Entkernung vom sozusagen eigentlichen Boden sozusagen oder vom eigenen Volk. Ne? Aber dass dort auf einmal diese idyllischen Bilder zu sehen sind, wenn er dann sozusagen draußen, wenn die mit dem Fahrrad rumfahren, dieses weite Feld, was man da sieht, ne? Dass die Heimat im Prinzip an dieser Stelle ganz woanders ist und eben nicht in Deutschland. Ne? Und es gibt auch diesen schönen Satz, den man sehr lustig interpretieren kann, aber er enthält dann doch irgendwie einen wahren Kern. Und zwar so eine Botschaft, dass es diese Unterschiede und Unterschiede in Volkszugehörigkeiten eigentlich gar nicht gibt. Hans sitzt ja dann bei den Eltern von ihr am Tisch und es gibt diesen Kommentar aus dem Off von einem der Satiriker eben, von diesem Erzähler. Also die Figuren sprechen dann Dänisch natürlich, ne? Und da wird gesagt, Hans versteht jedes einzelne Wort, er weiß nur nicht, was es auf Deutsch heißt, ne? Was man ja erstmal so lustig abtun könnte, wie ja, er versteht die Sprache nicht. Aber eigentlich, glaube ich, ist damit gemeint, er versteht zwar die Sprache nicht, aber trotzdem sind die Gepflogenheiten doch genau die gleichen, die er auch von zu Hause irgendwie kennen würde, ne? Also irgendwie gibt es diese deutsche Identität so an sich doch gar nicht, ne? Und diesen und alle Eigenschaften, die man damit verbindet, irgendwie Fleiß und so weiter und so fort, ja. Ne, was ja öfters dann auch mal angesprochen wird im Verlauf des Films. Also das existiert eigentlich alles nicht. Das heißt, die Heimatidylle des NS-Films oder des Nachkriegsfilmes wird woanders hin verlegt eigentlich. Ne? Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Kommentar darauf. Ne? Und ja. Und dann eben auch, dass der Kriegsfilm gar nicht stattfindet, dass man diese Bilder von leidenden Soldaten eigentlich gar nicht zeigen möchte, sondern das auch zum Anlass nimmt eben, ja, nochmal einen satirischen Kommentar darauf zu verfassen, dass es mit dem Endsieg natürlich dann nicht funktioniert hat. Und das hat ja auch alles so eine schöne Selbstverständlichkeit, was die Satiriker dann sagen, ne? Also so eine Selbstverständlichkeit im Sinne von, ja, natürlich hat das nicht funktioniert. Wo denkt ihr denn, wie das funktioniert hat mit diesem ganzen Stuss, den ihr da gelabert habt und dieser komischen Ideologie und irgendwie ergibt das doch alles keinen Sinn? Und natürlich kann man mit so einer Armee nicht die ganze Welt erobern und dann auch nicht die USA und so weiter und so fort und so und diesen heimatbehafteten Boden ausweiten sozusagen. Natürlich funktioniert das nicht und das hat so ein schöner, ja, dieses haben wir den Endsieg wieder nicht gesehen. Das ist so schön irgendwie.
Würdest du dann sagen, dass eben zeitgenössische Filme, Heimatfilme und so weiter, stark unpolitische Filme zu der Zeit, es sollte ja eine neue Vaterlandsliebe geben und so weiter. Das Ganze war ja schon irgendwie noch existent und das hatten ja die Leute irgendwie auch noch internalisiert, zumal ja, sage ich mal, dieser ganze Apparat, dieser Funktionsapparat des Dritten Reiches ja dann doch noch irgendwo lebte. Waren diese Heimatfilme, die dann eben dieses Heimatgefühl erzeugten, einfach nur eine Illusion eines Gefühls, das es in der Realität gar nicht gab?
Wahrscheinlich, ja. Okay. Also du hast ja das mit Eskapismus schon ganz gut beschrieben, ne? Also dass man den Leuten dann eben genau dieses eskapistische Gefühl bieten wollte. Heimatfilme haben auch in der NS-Zeit nochmal stark zugenommen, während der Krieg gelaufen ist. Das muss man auch dazu sagen, ne? Also dass sozusagen den Menschen zu Hause dann eben dieses Gefühl vermittelt werden sollte, während also Männer waren es ja, glaube ich, fast nur dann in der im Krieg gekämpft haben, ne? So dass man nicht so diese dunklen Gedanken an den Krieg verliert sozusagen. Und das ist ja übrigens auch etwas, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, was ja auch in Dänemark nochmal schön reflektiert wird, dass es eben gerade der von den Nazis initiierte Krieg ist, der dann das Melodram eigentlich beendet und dann eigentlich den Kriegsfilm beginnen lassen sollte. Mhm. Ne? Also Hans wird ja dann in die Armee eingezogen, ja, ne, und kämpft dann, was wir ja nicht sehen. Wir sehen nur mal kurz, wie seine Freundin dann in der Heimat ist und als sozusagen die Frau, die zu Hause sich um alles kümmert und das Land am Laufen hält und so, dann ja, genau, dargestellt
wird. Sie wird dann sicherlich im Bund Deutscher Mädel irgendwie integriert worden sein, genau, und genau in diesem Apparat dann irgendwie, keine Ahnung, Kanonenköpfe stopfen oder irgend sowas.
Genau, ja. Und dann hört man ja lustigerweise Sirenen, also so ein Signal dafür, dass der Krieg sozusagen nach Deutschland kommt. Und es ist ja Bruno, der da noch eine Rede hält in dieser Szene und der dann am Ende noch einen Sieg Heil von allen möchte. Jetzt habe ich es doch gesagt, Entschuldigung, aber ihr wisst ja eh, was ich meine. Einen Sieg Heil von allen haben möchte und dann rennen die ja alle weg. Ne? Also es, im Angesicht des Krieges löst sich das alles auf, ne? Wo auch schön eigentlich...
Genau, es wird versucht, sich eine Formalität irgendwie vorzugaukeln.
Genau,
die aber, nicht da ist. Oder eine Stärke vorzugaukeln. Da muss nur mal der Sirenenalarm heulen und schon ist eigentlich alles hinfällig.
Ja. Genau, genauso wie es dann in Bernhard Wickis Die Brücke ist, der, glaube ich, ein Jahr später allerdings rauskam. Mhm. Oder auch in anderen Kriegsfilmen, wo das ja auch auf eine ähnliche Weise schön bearbeitet wird. Wir haben ja mal Full Metal Jacket besprochen, ja, wo es ja auch in der ersten Hälfte darum geht, die Soldaten auf Linie zu bringen für den Vietnamkrieg. Und das alles löst sich dann auf. Also sowohl, dass die Figuren dann wie wild durcheinander rennen, sobald es ernst wird, als auch die Kamera, die auf einmal so zitternd ist und dann genau, im Prinzip gar nicht mehr diese Statik hat, wie man es noch am Anfang hat. Ne?
Es gibt ein System, das versucht sich durch die Monstranz einer Stärke, einer hier arischen Rasse irgendwie selbst zu erhalten. Aber wie das schon gesagt, ist ganz schön zu sehen, dass das Ganze eben so nicht funktioniert, wie das in der Denkweise des Dritten Reiches geplant war. Das wird hier auch, wie gesagt, ja nochmal, man muss es erkennen, konterkariert. Genau dieses elitäre, dieses formelhafte Verhalten, um sich eben irgendwie einer Souveränität, einer Überlegenheit, ja, gibt ja Begriffe wie den Übermenschen oder die Überrasse und so weiter und so fort und den Endsieg, da wird ja schon irgendwie immer apokalyptisch gesprochen, in dem Sinne, als dass man ja irgendwann die Weltherrschaft erreichen wird, aber dann steht man da irgendwie vor 80 Frauen und da kommt der Fliegeralarm und alles ist irgendwie nur Schall und Rauch.
Ja, und alles ist auch so vorher so durchideologisiert eigentlich, dass, ich habe eben gesagt, dass Bruno nicht unbedingt ein überzeugter Nazi ist, aber im Verlaufe des Films wird er das ja dann phasenweise, ne? Es gibt ja diesen Moment in der Fabrik, wenn alle Arbeiter in einer Reihe stehen und da ist auch Hans dann dazwischen und er kommt sozusagen, also Bruno kommt als Oberaufseher dann da durch, alle machen einen deutschen Gruß und außer Hans, der dann seinen alten Schulfreund sozusagen begrüßen möchte, ihm die Hand reichen möchte und da verhält er sich ja so, als ob er ihn gar nicht kennen würde sozusagen. Ne? Also die Privatperson ist eigentlich vollkommen ausgelöscht dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ne? Oder ist nur noch sozusagen für diejenigen Menschen, Privatpersonen, die sozusagen der gleichen Ideologie angehören, in diesen hedonistischen, konsumorientierten Partys und sowas, die man dann hat, ne? Und dieses Haus sozusagen, was sich Bruno ja dann genommen hat, ne? Das ist ja diese riesige Villa von einem Dr. Salomon, was ja ein Hinweis ist auf einen jüdischen Arzt zum Beispiel, ne? Was ich übrigens spannend gefunden hätte, wenn das der gleiche Arzt gewesen wäre, der sich auch um die erste Freundin von Hans kümmert, da ist es aber nicht, das ist ein anderer. Ja. Ich dachte erst, das wäre es, deswegen musste ich nochmal zurückspulen und dachte, ah, das wäre jetzt genial, wenn sozusagen der sich tatsächlich dann um die Menschen kümmert, auch noch raus soll, ne? Vielleicht eine kleine verpasste Chance. Es gibt einen kritischen Punkt an diesem Film auf jeden Fall, vielleicht. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Weiß nicht.
Vielleicht gibt es noch einen zweiten kritischen Punkt.
Ja.
Ich würde auf eine Sache gern zu sprechen kommen. Mhm. Wir befinden uns im Film und auch der Film selbst befindet sich in der Nachkriegszeit. Wir befinden uns in wirklich schwierigen Zeiten. Und eine gewisse Frankfurter Schule oder ein gewisser Theodor W. Adorno hat zu dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren, aufgearbeitet, dass ja etwa nach so einem Ereignis wie dem Holocaust Lyrik, Gedichte nicht mehr möglich sind. Jetzt haben wir allerdings einen Film, kein Gedicht, okay, der aber eine Erinnerungskultur des Holocaust durch Humor, durch komödiantische Einlagen, durch Satire reflektieren möchte. Ist das Ganze vor dem Hintergrund des Holocausts, vor dem Hintergrund vielleicht der Verharmlosung des Holocausts angebracht? Ist es okay, genau das so zu machen? Kann man das vertreten?
Ja, würde ich sagen. Also es wird ja als Kritik an genau diesen Verhältnissen im Prinzip benutzt, ne? Von daher würde ich das auf jeden Fall sagen. Ich würde auch sagen, es gibt eine Menge positiver Beispiele, die, glaube ich, einen guten Beitrag dazu geleistet haben, die auch komödiantisch sind. Also wenn man an Das Leben ist schön zum Beispiel denkt von Roberto Benigni, da wird das ja sogar explizit verwendet im Sinne von, dass im Prinzip da, ich glaube, es ist Auschwitz in dem Film, dass das Konzentrationslager in Auschwitz als eine Bühne genutzt wird für ein Comedy-Programm, weil ja der Vater in diesem Film versucht seinem Sohn klarzumachen, dass das alles nur ein Riesenspiel ist, weil er ihn nicht mit diesen furchtbaren Verhältnissen dort konfrontieren möchte. Und dieser Film macht es ja trotzdem so, dass man das Grauen die ganze Zeit sieht. Also zum Beispiel, dass durch einen dunklen oder durch so einen Nebelschleier dann dieser riesige Leichenberg zu sehen ist, mal kurz. Das ist wirklich ein schockierendes Bild, obwohl es eine Zeichnung ist. Das muss man auch dazu sagen. Und Wir Wunderkinder macht das auch, würde ich sagen. Er zeigt uns diese schlimmen Sachen alle nicht. Blendet er vollkommen aus. Auch wie man generell sagen muss, dass ja, ist auch ein Teil dieses Durchlaufens durch die Geschichte, dass diese ganzen großen Ereignisse, die während der Zeit passieren, ja nur im Off passieren, ne? Also vermittelt werden durch zum Beispiel Zeitungseinträge, die man sieht, wie Hitler die Macht ergriffen hat oder ein Putschversuch oder dass zum Beispiel nur die Rede ist von einer Bücherverbrennung, die man aber nicht sieht. Oder dass auch Hitler zum Beispiel selbst im Film ja auftaucht, aber nur seine Füße mal ganz kurz zu sehen sind, wenn er das Lokal betritt zur gleichen Zeit, wenn Hans es verlassen muss dann, ne? Dieses eine. Und das thematisiert er ja. Also er macht sich ja explizit über diese ganzen Sachen lustig und hat, glaube ich, so dieses Bild oder dieses Geschichtsverständnis von, das ist jetzt alles vorbei und wir müssen eigentlich auch diese schlimme Zeit als Anlass nutzen oder als Ausgangspunkt nutzen, um sie selbst zu thematisieren, sozusagen. Also man kann ja schwer über eine Sache sprechen, ohne über die Sache zu sprechen, sozusagen, ne? Und da würde ich sagen, ist das Mittel des Humors eigentlich und auch des Lächerlichmachens dieser Ideologie und dieser kleine Wink im Sinne von, ja, sind wir eigentlich komplett blöd gewesen, was wir da geglaubt haben, ne? Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um das zu machen. Ich weiß nicht, ob Adorno da unbedingt mit Recht hat. Ich würde sagen, dass vielleicht das Fehlen des Politischen eher problematisch ist als das Fehlen von Lyrik. Weil mit Lyrik kannst du ja im Prinzip alles erzählen, ne? Ich glaube, dass dieser Film hier, Wir Wunderkinder, kritisiert durchaus auch die Zustände, die vor dem Nationalsozialismus auch existiert haben. Gerade dadurch, dass sich diese ganzen Heimatfilme und so weiter, die ja dann im Nationalsozialismus eine Blüte hatten, vorher auch schon in einer gewissen Weise stattgefunden haben, mit Pizpalü zum Beispiel und so, ne? Also dieses Unpolitische im Prinzip. Was uns ja auch eine Warnung für heutige Filme sein könnte, lustigerweise, gerade jetzt hier in einem deutschen Kontext, ne, da gibt's ja zwar sehr viele gute Sachen, aber da muss man schon sehr stark suchen und im Underground suchen, um da mal was explizit Politisches zu finden, wenn man so möchte, oder man findet oder trifft nur auf so pseudopolitische Werke im Prinzip, die nicht wirklich einen agitatorischen Effekt haben. Ich würde sagen, das wäre eher das Problem, aber nicht unbedingt das Fehlen von Lyrik. Aber ich habe diese Passage auch nicht gelesen. Vielleicht.
Ich habe das nur mal in den Raum geworfen. Also ja. Adorno hatte das, ich glaube, in den 60er Jahren mal genannt, aber ich glaube, er hat das auch wieder stellenweise revidiert beziehungsweise nochmal differenziert, wie genau er das gemeint hat. Aber mir hatte sich dieser Satz irgendwie eingebrannt, dass ja nach dem Holocaust Gedichte etwa nicht mehr möglich sind. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn man das vielleicht auch ein bisschen verwässert, diesen Kommentar, dann kann man ja durchaus auch, was wir auch gerade machen, ja darüber diskutieren, also befruchtend.
Ich sag mal so, du kannst Wir Wunderkinder eigentlich nicht sehen und danach unpolitisch denken darüber, über diese Zeit, ne? Du musst es irgendwie thematisieren und eigentlich wird ja auch klar gemacht, dass das als durchaus negativ zu betrachten ist, was da in der Zeit passiert ist und was aktuell vielleicht während der Rezeption des damaligen Kinopublikums passiert in dieser Zeit, Ende der 50er einfach, ne? So. Oder die Zustände, die dort immer noch da sind, ne, mit den gleichen Figuren, die im Prinzip in den Chefsesseln sitzen und so, ja.
Ich sehe das ähnlich. Also ich finde es wirklich schwierig. Ich habe länger drüber nachgedacht, habe da meine Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, wie ich dem Ganzen gegenüberstehe. Aber wenn ich davon ausgehe, dass dieser Film eine Initialzündung für eine andere Erinnerungspolitik in dieser Zeit war und dass vielleicht auch dieser Film so eine soziale Mobilität ermöglicht hat, einen Zugang zu schaffen über sich und ja, so diese noch ja quasi in ihrer Bettwäsche uniformierten Lemminge vielleicht auch selbst zum Nachdenken anzuregen und vielleicht irgendwo zu versuchen, einen Beginn zu schaffen, einen Zugang zu schaffen, einen möglichst leichten Zugang zu schaffen, sich diesem Thema zu nähern durch eben diesen humoristischen Einschlag, dann finde ich das aufgrund dieser Reduktion der Größe so eines Themas wie den Holocaust, wie den Zweiten Weltkrieg, Dritten Reich und so weiter, finde ich das einen guten Kompromiss, dass man genau zu solchen Mitteln gegriffen hat. Ob der Film jetzt diesen Impetus hatte, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass dieses Konglomerat an Filmen, das, sage ich mal, die aufkommende Denkweise schon genau dazu geführt hat. Spätestens 10 Jahre später ist es dann ja auch soweit und man möchte das Ganze in der BRD aufarbeiten. Die DDR hat das auch nochmal ganz anders verhandelt. Aber ich sehe das ähnlich und würde dem Film natürlich auch, sag ich mal, attestieren. Ja, klar, das ist okay, so wie er es macht. Und bietet auch nach heutigen Maßstäben noch keinen Grund, den wegen Verharmlosung etc. irgendwie zu canceln oder zu verurteilen.
Ja, ich habe gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber
nachdenke. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ich habe allerdings daran gedacht, dass ich das nächste Mal dran bin mit einem Film.
Ja, sehr gut. Ja. Nee, das sage ich dir danach. Ich wollte dir nämlich noch einen Vorschlag machen eigentlich. Also es ist vollkommen richtig, dass du das nächste Mal einen Film aussuchst. Den werden wir auch besprechen. Aber für danach, für den Jahresendspurt bei uns, habe ich einen kleinen Vorschlag für dich tatsächlich, den ich dann gerne noch unterbreiten würde. Sehr aber such erstmal einen Film fürs nächste Mal aus.
Man muss sagen, wir nehmen den Podcast bei mir auf. Und ich hätte es schon wieder vergessen, wenn wir jetzt nicht bei mir gewesen wären, dir dein Geburtstagsgeschenk zu geben.
Ach ja, stimmt. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt.
Ich schreite mal ganz kurz, es wird nur wenige Sekunden dauern, zum Filmregal.
Okay.
Und werde dort den Film rausziehen. Danach gebe ich dir den Film für die nächste Folge. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, meine ganzen Pflichten erfüllt.
Gut, ich versuche noch ganz kurz was zu Wir Wunderkinder zu sagen, das so ein bisschen zu Ende zu bringen und dann können wir das machen gerne, ja. Genau, also Wir Wunderkinder, ihr habt es gehört, wir beide empfehlen den Film sehr. Es ist eine tolle Reflexion über die Zeit des Nationalsozialismus, vor allem aber über die Zeit danach, über die Aufarbeitung, wie das in der BRD dann so war. Es lohnt sich übrigens auch sehr, Filme sich anzusehen, die in der Zeit in der DDR entstanden sind und wie diese damit umgehen. Also Meine Frau macht Musik ist beispielsweise ein Film, den man sich da angucken sollte. Oder zum Beispiel auch die andere Version von Im weißen Rüssel. Sehr empfehlenswerte Filme, durchaus extrem ideologische Filme, aber um ein Verständnis für diese Bearbeitung zu finden, ist es, glaube ich, ganz spannend. Und ich möchte damit hier auch diesen Appell loswerden an die deutsche Filmlandschaft, vielleicht auch Filme zu produzieren, die nicht ganz so dumm sind wie das, was sie die letzten Jahre. Wobei eigentlich ebbt's ja so ein bisschen ab, so, ne? Till Schweiger ist eigentlich gar nicht mehr so ein großes Ding irgendwie.
So relevant Matthias Schweighöfer auch nicht.
Genau, richtig. Also eigentlich alles richtig, wie ich das gerade mache. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend, dass wir diese Parallelisierung durchaus hatten, ne? Also man denkt auch bei diesen heile Weltfilmen, wo es nur diese unpolitischen Problemchen gibt, ja wunderbar auch. Gerade an genau diese Filme, ne? Die Hochzeit oder was weiß ich. Und von daher, man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist was mir durch Fabian sehr aufgefallen ist. Es geht vielleicht auch nicht darum, politisch agitatorische Filme zu machen, die jetzt irgendwie einen Sozialismus oder was weiß ich propagieren oder eine besonders grüne Lebensweise oder was weiß ich, die nicht in diesem Sinne politisch sind. Aber es geht mir, glaube ich, eher um kluge Filme, um philosophische Filme, Filme, die Denkrahmen überhaupt aufbrechen können und die gar nicht mal so sehr als politisches Propaganda-Instrument gelten, weil das ist ja auch etwas, was in Fabian oder Der Gang vor die Hunde wiederum sehr klug gemacht wird, dass im Verlaufe dessen, wenn er durch diesen Film geht, ja oftmals auch die Kommunisten gegen die Nationalsozialisten kämpfen und man hat das Gefühl, es gibt nur diese eine vernünftige Figur, die in der Lage ist, sich überhaupt mit Themen auseinanderzusetzen oder das zu durchdenken. Und das ist dann eben unsere Hauptfigur. Und das ist dann vielleicht doch der klügere Weg. Auch weil ich keine Propagandafilme in Deutschland unbedingt haben möchte.
Also möchtest du den Leuten 4000 Folgen Bergdoktor und 3000 Folgen Verbotene Liebe lieber abraten?
Das, die zensieren wir ab jetzt, ja, genau, richtig. Genau, das werden wir jetzt, bin ich nicht unbedingt dafür. Wobei ich die gar nicht so gut kenne, also guckt doch, was ihr wollt.
Ja. Sehr schön, super, sehr liberal, ja. Genau, also Lukas, du hattest Geburtstag, genauso wie ich, du sogar noch ein Stückchen in jüngerer Vergangenheit. Und zwar habe ich mir einen Film ausgesucht, der...
Ganz kurz, das ist auch der, den wir jetzt besprechen das nächste Mal.
Nein.
Nee, okay, ach so.
Nein, ist es nicht. Gut. Erstmal das Geschenk, genau. Ein Film, aus dem gleichen Erscheinungsjahr wie Terminator 2.
91.
Ja, nicht von James Cameron, von einem anderen sehr namhaften Regisseur, der mindestens schon zwei, dreimal hier im Podcast vorkam. Ja, ein Film, den ich persönlich nicht kenne, den ich aber sehr interessant finde. Ich habe den Film mir gleichwohl ebenfalls besorgt, weil der, wie gesagt, in der Edition relativ neu ist. Ist ab 16 freigegeben von Ridley Scott. Musik hat Hans Zimmer gemacht. Ich kenne den Film nicht. Vielleicht kennst du den sogar. Ich weiß es nicht. Ich überreiche ihn dir. Und zwar ist es Thelma and Louise.
Oh, das ist tatsächlich wunderbar. Den kenne ich nicht. Nee, also ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen, sozusagen. Den, man weiß ja durchaus, was Thelma and Louise ungefähr ist. Geil, freue ich mich sehr drüber. Freue ich mich sehr darauf, den zu sehen.
Sehr schön, das freut mich.
Gibt's eine Mediabook-Variante, das ist ja
richtig,
spannend.
Richtig, ja. In 4K mit allem Zip und Zap. Also deine PlayStation wird sich freuen.
Hammer. Vielen lieben Dank, Lukas.
Nicht zu danken. Freue ich mich sehr drüber. Dann als nächstes zum zweiten Streich. Der nächste Film. Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, der ist auch aus dem Jahr 1997. Vom Regisseur. Und jetzt kommt's. Du wirst die Nase rümpfen. Paul W.S. Anderson.
Geht's um Boogie Nights?
Nein.
Nee, der Paul? War auch. Weiß ich auch nicht, wann der war. W.S. Ja, ich war bei Paul Thomas.
Genau, also der Resident Evil Regisseur.
97, das aber ja. Mortal Kombat ist es nicht, der war 95, ne? Ja. Was kam danach? Ja, erzähl mal.
Ja,
erzähl mal
weiter. Und zwar dachte ich mir, wir hatten lange keinen Science-Fiction-Film mehr. Hatten wir schon mit Romulus. Aber ein Science-Fiction-Film, der Horror-Elemente für mich persönlich wunderbar aufgreift, der auch, ich würde nicht sagen, dass er unter dem Radar fliegt, aber ich denke mal, wir nehmen den auf jeden Fall mal unter das Brennglas, gucken ihn uns genauer an, was da so drin steckt. Es ist natürlich, du wirst es schon wissen, die Rede von Event Horizon. Bitteschön.
Dankeschön.
Mit Lawrence Fishburne und Sam Neill. Bin sehr gespannt, was es für ein Gespräch wird. Ich habe den schon 100-mal gesehen, deswegen nimmst du die Blu-ray erstmal mit zu dir. Ich habe den quasi schon präsent. Müsste nur aufs Knöpfchen drücken, dann würde es losgehen. Und freue mich, dass wir mal einen, ja, schon trivialer Unterhaltungsfilm, dass wir den mal besprechen, der durchaus interessant ist, der so ein paar Motive hat, der so ein paar Statements setzt, die durchaus ganz cool sind und auf jeden Fall Spaß machen für einen Horrorfilm der 90er.
Ich freue mich sehr drauf. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich sehr viel von Paul W.S. Anderson an sich gesehen und bin ein sehr großer Befürworter dieser Filme, die oftmals sehr als Camp oder Trashig oder Teil dieser Vulgar Authorism-Bewegung angesehen werden. Von daher freue ich mich sehr darauf, den zu sehen, weil das ist, glaube ich, mit Abstand der am besten gesehen wird von einem breiten Publikum auch. Ja, es gibt uns einen schönen Anlass, über diesen Film natürlich im Speziellen zu sprechen, aber auch ein bisschen was zu Paul W.S. Anderson zu sagen. Das wird, glaube ich, sehr interessant.
Ich freue mich. Sehr schön. Das wär's von mir gewesen.
Von mir auch.
Super. Dann sehen wir uns hoffentlich in Bälde wieder zur nächsten Folge, diesmal mit Event Horizon. Wir haben jetzt 96 Minuten verquatscht. Ich denke mal, das sollte reichen. Wir Wunderkinder haben wir jetzt in aller Ausführlichkeit gebührend beäugt, besprochen und diskutiert. Falls ihr natürlich noch irgendwelche Anregungen habt, dürft ihr immer gern, sofern sich die Streaming-Plattform dazu verwenden lassen oder auch bei Instagram, gern mal kommentieren, mal so ein bisschen Feedback geben. Was denkt ihr zum Film, was denkt ihr zur Folge? So ein bisschen Feedback, so ein bisschen Zuhöreraktivität. Wäre immer ganz schön, ist relativ ruhig, kann man sagen. Ihr haltet euch sehr zurück, auch wenn wir in den Statistiken sehen können, dass ihr dann doch unsere Folgen relativ emsig schaut. Dafür auf jeden Fall mal ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich auf den Austausch und auf die nächste Folge.
Auf die nächste Folge, bis bald.
Ciao.